Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus der Bürgeruniversität.
Zunächst einmal freut es mich, dass doch so viele zu diesem zugegebenermaßen etwas sperrigen Thema Bürokratieabbau heute Abend gekommen sind. Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen, wenn sie das Wort Bürokratieabbau schon hören, fast allergische Reaktionen bekommen, weil wenn Politikerinnen und Politiker über Bürokratieabbau in Deutschland reden, haben viele den Eindruck, es passiert danach nicht Folgendes, dass weniger Bürokratie da ist, sondern dass mehr Bürokratie da ist. Und deswegen freut es mich, dass Sie trotzdem heute Abend gekommen sind, um zu hören, was wir tatsächlich in Berlin bei diesem Thema vorhaben, beziehungsweise in Teilen auch schon gemacht haben. Wenn man durchs Land fährt und mit den Menschen spricht, dann wird man sehr schnell feststellen, dass unser Land an einem Bürokratie-Burnout leidet. War es vor 10, 15 Jahren noch so, dass das Thema eigentlich eher ein Thema war, das Unternehmer standardmäßig bei Unternehmensbesuchen adressiert haben, vielleicht noch gewisse Teile der Verwaltung. Erlebe ich es, dass egal wohin man kommt, dass mit einer der Top-Priorität der Menschen ist, dass sie sagen, wir erleben einen Staat, der eher als Verhinderer unserer Ideen auftritt, denn als Ermöglicher. Und teilweise wir auch Zuschriften bekommen, wo Menschen einen Staat erleben, der so etwas wie eine aufgedrängte Illegalität ihnen bietet. Was meine ich mit aufgedrängter Illegalität? Nämlich, dass egal wie sie sich verhalten als Bürgerin oder als Unternehmer, sie rechtsbrüchig werden. Ich hatte ein Schreiben eines Bäckermeisters aus Hessen bekommen, der mir Folgendes geschildert hat. In seiner Backstube kam eines Tages die Berufsgenossenschaft zur Kontrolle, was legitim ist, und hat gesagt, also die Fliesen, die Sie hier in Ihrer Backstube haben, die sind zu glatt. Da können Ihre Mitarbeiter ausrutschen, das ist ein Sicherheitsrisiko für die Mitarbeiter, Sie brauchen raue Fliesen. Und der Bäckermeister hat gesagt, ich bin ein treuer Staatsbürger, ich mache das, was die Berufsgenossenschaft mir aufträgt und baue raue Fliesen ein. Und kurze Zeit später kam das staatliche Gesundheitsamt und hat gesagt, um Gottes Willen, diese rauen Fliesen, das ist ja total unhygienisch, die müssen glatt sein, Infektionsschutz, Hygiene. Und das meine ich mit aufgedrängter Illegalität. Wenn es dazu führt, dass detailverliebte Regelungen eine Rechtslage herbeiführen, wo die Menschen gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, um sich rechtskonform zu verhalten, dann erodiert das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat. Und deswegen ist überbordende Bürokratie im wortwörtlichen Sinne demokratiegefährdend, weil die Menschen dem Staat nicht mehr vertrauen, dem Rechtsstaat nicht mehr vertrauen, weil sie nicht mehr wissen, was tatsächlich gilt und was eben nicht mehr gilt. Und Bürokratieabbau, überbordender Bürokratieabbau, ist deswegen wichtig, weil es im Kern ja Wirtschaftswachstum zum Nulltarif ist. Das ist wichtiger denn je in den Zeiten, in denen wir leben. 0,2% Wirtschaftswachstum in Deutschland, das ist wirklich bedrohlich für unsere Wirtschaft. Und kann man viel über andere richtige Maßnahmen diskutieren, die auch notwendig sind. Beispielsweise die Unternehmenssteuern in Deutschland so zu gestalten, dass unsere Unternehmen auch wettbewerbsfähig sind, dass in den Standort Deutschland investiert wird. Aber genauso wird hier das Thema des Bürokratieabbaus entscheiden, weil es natürlich darauf ankommt, bleiben Unternehmen in Deutschland, sehen sie hier eine Planungs- und Investitionssicherheit, werden Planungs- und Genehmigungsverfahren tatsächlich so durchgeführt, dass ich in akzeptabler Zeit eine Entscheidung habe und investieren kann, oder gehe ich beispielsweise in die Schweiz oder in andere Länder, wo deutsche Unternehmen einen besseren Markt sehen. Jetzt bin ich, es wurde gesagt, seit gut 1,5 Jahren der neue Beauftragte der Bundesregierung für Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung. Und als mein Minister kam und mir dieses Amt angetragen hat, weil die Zuständigkeit vom Bundeskanzleramt in das Bundesjustizministerium gewechselt ist, war ich ehrlich gesagt am Anfang nicht wirklich begeistert. Weil die Erfolgsbilanz des Bürokratieabbaus in den letzten 20 Jahren ja überschaubar war. trotz aller Bemühungen, die man auch gemacht hat, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dass es da auch andere Regierungen gab, die zumindest bemüht haben, sich des Themas anzunehmen, aber offensichtlich es nicht so geklappt hat. Er hat mich dann getröstet und gesagt, wenn es jemand schafft, dann aus Baden-Württemberg, aber ich bin schon mit großer Demut an diese Aufgabe rangegangen. Und die erste Frage, die man sich stellen muss, ist ja, warum hat es denn in der Vergangenheit nicht funktioniert? War es vielleicht die Methodik, wie wir Bürokratieabbau in Deutschland betrieben haben? Bürokratieabbau in Deutschland fand nämlich immer so statt, dass man die Ministerien in diesem Staatssekretärsausschuss, den ich leite, also Sie müssen sich das vorstellen, da sitzen 16 Bundesministerien, verbeamtete Staatssekretäre mir gegenüber und meine Aufgabe ist, die zum Bürokratieabbau zu motivieren. Man hat immer die Ministerien gefragt, liefert uns dann Vorschläge aus eurem Geschäftsbereich zum Bürokratieabbau. Das hat zu 3 Bürokratieentlastungsgesetzen geführt, das war okay, aber es war offensichtlich nie der große Wurf. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, über die viele gerade zu Recht klagen, ist übrigens ein Ergebnis eines Bürokratieentlastungsgesetzes gewesen. Und die letzte Regierung wollte ein 4. Bürokratieentlastungsgesetz machen und dann haben die Ministerien gesagt, wir haben nichts mehr. Wir haben jetzt in 3 Gesetzen Bürokratie abgebaut. Alle Regeln, die wir haben, sind notwendig. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil ich in diesem Prozess die Leute frage, die die Regeln ja vor ein paar Jahren selber geschrieben haben. Und das ist ein zutiefst menschlicher Reflex, zu sagen, wenn ich Sie heute Abend fragen würde, was waren die 10 schlechtesten Entscheidungen, die Sie im letzten Jahr getroffen haben, dass Sie da wahrscheinlich ein bisschen länger nachdenken müssen und vielleicht auch nicht auf 10 kommen, wie wenn ich Sie fragen würde, was waren die 10 besten. Deswegen hatte ich eine ganz revolutionäre Idee vor 1,5 Jahren. Eine Idee, auf die noch keiner gekommen ist, nämlich wir fragen mal die Betroffenen. Die, die es angeht, die, die es jeden Tag erleben, die müssen doch sagen können, welche Normen sie konkret plagt. Da waren die Ministerien nicht so begeistert, aber wir haben diese digitale Verbändeabfrage durchgeführt, 70 Verbände repräsentativ ausgewählt, nicht nur Wirtschaftsverbände, auch Verbände aus dem Ehrenamt, auch Sozialverbände, auch Gewerkschaften, auch Umweltverbände. Sagt uns eure Top 10 an konkreten Vorschlägen, wo der Staat handeln muss. Und innerhalb von wenigen Wochen sind nicht 0 Vorschläge rausgekommen, sondern 442. Diese 442 habe ich dann allesamt auf der Homepage des Bundesjustizministeriums veröffentlichen lassen. Und ich habe eingefordert, dass jedes zuständige Ministerium zu jedem einzelnen Vorschlag eine Stellungnahme abgibt, warum es gegebenenfalls diesen Vorschlag auch nicht weiterverfolgen will. Weil ich glaube, dass Transparenz extrem wichtig ist, um den Druck auf die Ministerien aufrechtzuerhalten, dass tatsächlich sich was bewegt in den Bereichen, wo es die Menschen druckt. Ich möchte kurz 3 Bereiche anreißen, wo ich glaube, dass wir Potenziale heben können, um Bürokratieabbau im Alltag der Menschen tatsächlich mal spürbar zu machen. Der erste Bereich ist der Bereich der Deregulierung. Es hat in Deutschland einen etwas schlechten Ruf, Deregulierung. Da denkt man an Marktradikalismus, es gibt überhaupt keine Regeln mehr, der Stärkste gewinnt. Aber Deregulierung ist die Grundvoraussetzung für Akzeptanz von Rechtsstaat und Vertrauen in den Rechtsstaat, weil Deregulierung immer die Frage danach stellt, welche Regeln brauchen wir, um unser Zusammenleben zu organisieren und vor allem, welche Regeln lassen sich durchsetzen und andere Regeln, die dem nicht gerecht werden, eben konsequent zu streichen, weil man den Menschen vertraut. Mit diesen 442 Vorschlägen haben wir jetzt ein Paket geschnürt mit 3 konkreten Gesetzen, das von der Entlastungswirkung der jährlichen, die nicht diese Bundesregierung berechnet, sondern das Statistische Bundesamt, 3-mal so groß ist wie das größte Bürokratieabbaupaket, was es bisher in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab. Dieses Paket besteht zum einen aus dem Bürokratieentlastungsgesetz 4 mit einem Entlastungsvolumen von knapp 1 Milliarde Euro jedes Jahr für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen. Ganz konkret mal als Beispiel, wir schaffen Hotelmeldescheine ab, 90 Millionen Hotelmeldescheine, die in Deutschland bisher einfach ausgefüllt und meistens unkontrolliert nach 2 Jahren in Papiermüll geworfen werden. Wir senken die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege, was sich jetzt sehr technisch anhört, ist konkret auch eine finanzielle Entlastung für die mittelständischen Unternehmen, weil natürlich das Risiko einer Betriebsprüfung und möglicher Steuerrückzahlung gesenkt wird. Wir schaffen konsequent Schriftformerfordernisse ab, weil Schriftformerfordernisse der Verhinderer von Digitalisierung sind. Sie alle erleben ja teilweise Digitalisierung so, dass Sie irgendwo ein PDF-Dokument runterladen können, es ausfüllen, es unterschreiben, an die Behörde schicken, die tippen es wieder ein und digitalisieren etwas, was Sie gleich digitalisieren können. Warum machen die das? Weil es Schriftformerfordernisse gibt. Und deswegen muss man hier konsequent ran und Schriftformerfordernisse abschaffen. Wir haben zweitens das Wachstumschancengesetz, das momentan im Bundesrat liegt, mit einer Bürokratieentlastungswirkung von 1,4 Milliarden Euro, wo wir beispielsweise es möglich machen, im B2B-Bereich, also im Unternehmensverkehr, dass konsequent elektronische Rechnungen gesendet werden können und nicht Rechnungen teilweise mühsam wieder eingescannt werden, die dann nicht PDF-lesbar sind. Ein Teil dieses Wachstumschancengesetzes, deswegen kann ich die Union nur auffordern, den Weg frei zu machen für dieses Gesetz, weil es nicht nur steuerliche Entlastungsmaßnahmen enthält für Bürger und insbesondere Unternehmen, sondern auch Bürokratieabbaumaßnahmen. Und wir haben jetzt vorgezogen durchgesetzt, die Schwellenwerte für Bilanzierungspflichten anzuheben. Das betrifft über 52.000 Unternehmen. Jedes Unternehmen, das durchschnittlich allein durch diese Maßnahme um 12.500 Euro jedes Jahr entlastet wird. Und jetzt fragen Sie mich, reicht das? Ist das genug? Und ich sage Ihnen nein. Nein, es ist nicht genug. Sondern es ist einen ersten Schritt, den wir gehen. Aber ich finde, man muss schon anerkennen, wenn der erste Schritt, den man mit dieser neuen Methode, die ich vorhin kurz angerissen habe, mit der Verbändeabfrage und einer konsequenten Transparenz dessen, was Regierung tut, dreimal so groß ist wie der größte Schritt, den eine Bundesregierung je gegangen ist, dann zeigt das, dass dieser Methodenwechsel offensichtlich funktioniert. Nochmal, die Zahlen habe ja nicht ich gemessen. Und wir werden diesen Schritt jetzt konsequent weitergehen. In wenigen Wochen wird das Bundeswirtschaftsministerium eine Reform des Vergaberechts vorstellen. Das interessiert wahrscheinlich vor allem die Handwerksbetriebe hier im Raum oder die Handwerkerinnen und Handwerker, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, genauso wie die Kommunen, die ja meist auch kleine Aufträge europaweit ausschreiben müssen, um eben es sowohl der Verwaltung wie auch den Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bemühen, es zu erleichtern, sich um diese Aufträge zu bemühen. Und das Bundesgesundheitsministerium wird ebenfalls noch in diesem Frühjahr in verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems konkrete Entbürokratisierungsvorschläge in Gesetzesform in den Deutschen Bundestag einbringen. Also die nächsten Maßnahmen sind jetzt schon geplant. Deswegen ist das, was ich vorhin vorgestellt habe, natürlich nicht das Ende von Deregulierung. Und ein zweiter wichtiger Bereich bei Deregulierung ist die komplette europäische Ebene. 57% der bürokratischen Belastung basiert auf europäischem Recht. Und wie oft haben wir gehört von Politikerinnen und Politikern, die sagen, kann ich nichts machen, kommt ja aus Brüssel. So mit dem Eindruck, dass Deutschland an diesem Rechtsetzungssystem auf europäischer Ebene überhaupt nicht beteiligt ist. Das stimmt nicht. Sie können davon ausgehen, dass wahrscheinlich fast jede Verordnung, fast jede Regulierungsmaßnahme mit der deutschen Stimme Gesetz geworden ist auf europäischer Ebene. Und ich finde es verwunderlich, dass in den letzten 20 Jahren niemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, wenn Deutschland europäisches Recht schaffen kann, dann kann Deutschland mit anderen gemeinsam europäisches Recht auch verändern. Es ist nicht Gott gegeben. Es sind nicht die 10 Gebote, die vom Himmel fallen und dann für alle Ewigkeit gelten. Und deswegen haben wir im letzten Jahr mit Frankreich gemeinsam, weil Frankreich neben Deutschland mit das größte Mitgliedsland der Europäischen Union uns verständigt auf eine konkrete Initiative, wo wir Mehrheiten suchen, momentan auf europäischer Ebene, um wichtige Bereiche des europäischen Rechts, die uns hier belasten, nicht nur uns in Deutschland, auch in anderen Mitgliedstaaten, praxistauglicher zu gestalten. Konkret wollen wir beispielsweise das Thema der Datenschutzgrundverordnung angehen. Also Bereichsausnahmen zu schaffen für kleine und mittlere Unternehmen, für Vereine, weil
die Regeln, die man für große Tech-Konzerne geschaffen hat, wie für Google, Facebook, andere, ja ganz offensichtlich nicht gelten können für hier den Verein in Friedrichshafen, sondern wir über ganz andere Organisationsstrukturen reden oder wir beispielsweise gemeinsam darauf hinwirken wollen, die sogenannte A1-Bescheinigung, wenn Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Ausland entsenden, hier am See muss ich das niemand sagen, der ein Unternehmen betreibt, der mit Österreich beispielsweise Mitarbeiter nach Österreich entsendet, was für ein Aufwand diese A1-Bescheinigungen sind, das zu reformieren, sodass auch europaweite Dienstleistungen einfacher zu erbringen sind. Das sind nur zwei Beispiele, was in dieser deutsch-französischen Initiative steht. Und wir erleben, dass wir da auf positive Reaktionen stoßen. Estland wäre dabei, Dänemark wäre dabei, Finnland wäre dabei, Polen hat gesagt, sie finden es interessant. Deswegen muss es ein Schwerpunkt tatsächlich der nächsten Europäischen Kommission sein, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten konkret europäisches Recht zu verändern. Und ein weiterer Gedanke, es geht ja nicht darum, Recht nur zu gestalten, sondern auch überbordende Bürokratie in Europa proaktiv zu verhindern. Es bringt ja nichts, wenn ich mich hier national abmühe, mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 4, 5, 6, 7 und auf der gleichen Ebene steigt die europäische Belastung durch Bürokratie weiter an. Deswegen ist das Nein der Bundesregierung zum letzten Entwurf eines europäischen Lieferkettengesetzes kein Ausdruck von Europaskepsis oder bloßer Verweigerungshaltung, sondern es ist Teil der europäischen Gesetzgebung, wenn die Bundesregierung von einem Entwurf eben nicht überzeugt ist, weil die Ziele, die man mit diesem Entwurf verfolgt, gar nicht erreicht werden, sondern letzten Endes das nächste Bürokratiemonster auf die Mitgliedstaaten zurollt, dann zu sagen mit 14 anderen, das überzeugt uns nicht. Also Sie sehen, im Bereich der Deregulierung können Sie einiges tun und muss man einiges tun, um für Entlastung zu sorgen, aber es ist ja nicht der einzige Bereich. Also wer glaubt, Bürokratieabbau bestünde daraus, einfach nur Vorschriften zu streichen, der irrt. Und das ist auch nicht das, was mir Bürgerinnen und Bürger berichten, sondern Bürokratieabbau heißt auch, für eine moderne Verwaltung zu sorgen, für Entscheidungen, auf die ich nicht Monate oder gar Jahre warten muss, sondern eine Verwaltung, die digital aufgestellt ist, wo ich Behördengänge auch von zu Hause erledigen kann und wo ich zeitnah eine Entscheidung bekomme. Und da haben wir einiges an Nachholbedarf, was digitale Verwaltung angeht. Wir haben erst jüngst im Bundestag mit dem neuen Online-Zugangsgesetz dafür gesorgt, dass endlich wir zu digitalen Verwaltungsdienstleistungen in der Breite kommen können, indem man beispielsweise technische Standards zwischen unterschiedlichen Bundesländern harmonisiert, sodass Bundesländer überhaupt auf Verwaltungsebene miteinander kommunizieren können. Und wir modernisieren die Register, also wo Daten von ihnen gespeichert sind, weil wir wollen, dass es auch in wenigen Jahren möglich ist, Monaten bis Jahren möglich ist, dass Sie nicht bei jedem Verwaltungsvorgang erneut Ihre Daten eingeben müssen, die ja beim Staat schon liegen, also Name, Anschrift, Geburtsdatum und so weiter, ist ja alles mit Ihrer Steuer-ID eigentlich schon beim Staat hinterlegt, sondern dass es möglich ist, dass der Staat anlassbezogen für Verwaltungsgänge sich die Daten selber ziehen kann. Also dass wir perspektivisch überhaupt mal in Richtung beispielsweise von Estland kommen, wo Sie in 3 Minuten Ihre Steuererklärung machen können. Warum? Weil der Staat Ihnen die Steuererklärung schon ausfüllt und Sie als Bürger nur noch drüber schauen und prüfen, ob das so stimmt, was der Staat da eingetragen hat. Also das muss zumindest das Ziel der Verwaltungsdigitalisierung sein und da haben wir 2 ganz konkrete Schritte gefasst. Und die andere Frage ist, im Bereich einer modernen Verwaltung, übt denn die Verwaltung ihr Ermessen auch immer so aus? Bei ganz vielen Regeln werden Sie feststellen, die Verwaltung vor Ort hat bei ihrer Entscheidung ein Ermessen. Und ganz oft erleben wir auch Verwaltungen, die sehr sicherheitsorientiert ist, weil sie sagt, bevor ich eine falsche Entscheidung treffe, die mir danach auf die Füße fällt, also im positiven Sinn für den Antragsteller treffe, sichere ich mich 1000-mal ab mit irgendwelchen Gutachten. Oder sagt dann im Zweifel lieber, nee, dann gibt es den ablehnenden Bescheid, dann soll jemand anders, falls Widerspruch eingelegt wird, die Entscheidung treffen. Und zu fragen, welche Führungsverantwortung auch Verwaltung hat, wie man stärker appellieren kann, auch an die Verwaltung, dass sie im positiven Sinne ihr Ermessen ausübt. Das hat nichts damit zu tun, wie der Präsident des Beamtenbundes uns unterstellt hat, wir würden eine Bananenrepublik wollen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass Beamte gegen Recht und Gesetz handeln, aber zumindest ihre Spielräume so ausüben, dass sie Entscheidungen ermöglichen. Und auch das ist ein Fokus, der bisher beim Bürokratieabbau zu wenig betrachtet worden ist, wo wir jetzt in den nächsten Monaten mit weiteren Vorschlägen reingehen wollen. Und last but not least ist natürlich die Frage, wie schreibe ich überhaupt gute Gesetze? In einer komplexer werdenden Welt, in Deutschland, wo die Menschen ganz unterschiedlich ihr Leben leben wollen, wird es nicht mehr so einfach die eine Lösung für alle geben und die eine einfache Regel, sondern es gibt bestimmte Lebenssachverhalte, wo die Leute auch erwarten, die Menschen auch erwarten, dass man auf unterschiedliche Lebensgestaltungsmodelle als Gesetzgeber reagiert. Also es geht nicht immer ganz einfach. Aber umso entscheidender ist die Art und Weise, wie ich Gesetze schreibe. Da gibt es eine eigene Wissenschaft, die sogenannte Legistik, die sich darum kümmert, um Techniken der guten Gesetzgebung. Wir haben aber als amtierende Bundesregierung schon in drei konkreten Bereichen jetzt Maßnahmen implementiert, wie man dem gerechter werden kann. Ich habe vorhin kurz angerissen das Thema Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung. Wenn ich sage, dass das mit auch ein Schwerpunkt von Bürokratieabbau sein muss, dann brauche ich ja auch Gesetze, die auf die digitale Infrastruktur passen. Deswegen führen wir seit dem 01.01.2023 bei jedem neuen Gesetzgebungsverfahren den sogenannten Digitalcheck durch. Das ist jetzt kein Bingo-Wort aus dem Unternehmensberaterhandbuch, sondern der Digitalcheck ist ein standardisiertes Verfahren, wo ich mir die IT-Landschaft in Deutschland anschaue und überlege, wie passt die Regulierung, die ich hier will, in die vorhandene digitale Infrastruktur, um Gesetze so zu schreiben, dass sie digital umsetzbar sind. Also, dass ich die Regulierung, die ich nicht wegnehmen kann, weil ich sie aus unterschiedlichen Gründen brauche, so gestalte, dass idealerweise ein Programm, eine Software mir die Bürokratie abnimmt und ich als Anwender es möglichst einfach habe. Ein anderer Punkt der besseren Rechtsetzung sind die sogenannten Praxischecks, die wir jetzt Schritt für Schritt auch in den Häusern ausrollen wollen. Bei Praxischeck geht es darum, dass wenn ich standardisierte Verfahren regeln möchte, ich als Ministerium, bevor ich überhaupt einen Punkt oder ein Komma eines neuen Gesetzes schreibe, in einem strukturierten Verfahren mich mit den Akteuren, die vom Gesetz betroffen sind, zusammensetze und ein klassisches Verfahren durchdenke. Also insbesondere natürlich mit Unternehmen, mit Behörden, die es ausführen sollen und mit dem Gesetzgeber respektive mit dem Ministerium. Und ganz oft stellt sich dann heraus, haben wir auch erlebt, wie letztes Jahr, als es um das Thema Ausbau der Solarenergie ging, da hat man so einen Praxischeck mal exemplarisch durchgeführt, dass das, was die Unternehmen beim Ausbau von Solarenergie in dem Fall gehindert hat, gar kein Gesetz oder eine bestehende Verordnung war, sondern DIN-Normen. Also Recht, das eigentlich die Verbände selber treffen, das die Praxis selber treffen sollte und wir die Normen bzw. die Verbände ändern mussten, um überhaupt die Ausbauziele, die man sich gesetzt hat, erreichen zu können. Also ein ganz großes Potenzial, das in diesen Praxischecks als Verfahrensmodell steckt und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt im Staatssekretärsausschuss, dass bis zum Ende der Wahlperiode in 1,5 Jahren jedes Haus mindestens in einem Gesetzgebungsvorhaben diesen Digitalcheck durchführt, um ihn auch innerhalb des Ministeriums zu implementieren und die Beamtinnen und Beamten an dieses neue Instrument heranzuführen. Und auch hier last but not least, wir haben es beispielsweise bei künstlicher Intelligenz ja mit Bereichen zu tun, wo wir keinen Role Model Neudeutsch haben. Wir wissen, wir brauchen wahrscheinlich eine gewisse Regulierung, aber keiner konkret sagen kann, wie muss und kann die aussehen, sodass wir diese Innovationsdynamik nicht bremsen, aber gleichzeitig einen Regelungsrahmen setzen. Und deswegen arbeiten wir in den Bereichen jetzt mit sogenannten Experimentierklauseln. Also wir definieren Räume von neuen Anwendungen, wo wir mal mit bisher bestehende Regulatorik arbeiten und sagen, was passiert eigentlich, wenn wir bestimmte Bausteine weglassen in einem Feld, in der Praxis unter behördlicher Begleitung, was passiert da, brauche ich diese Regulierung für diese neuen Felder überhaupt Und wenn ja, in welcher Form brauche ich sie? Also auch da gehen wir jetzt konkret neue Wege in der Gesetzgebung, um Innovation nicht abzuwürgen, aber gleichzeitig notwendige Regulierung, die es wahrscheinlich braucht, zu ermöglichen. Das waren jetzt alles im Kurzdurchlauf sehr technische Maßnahmen. Nur ich glaube, dass wenn wir mittelfristig erfolgreich sein wollen beim Bürokratieabbau, und Bürokratieabbau wird eine Daueraufgabe des Staates bleiben. Wer glaubt, dass mit einem einzigen Gesetz es möglich ist, Bürokratie in Deutschland für die nächsten 10, 20, 30 Jahre zu beseitigen, der irrt. Sondern es geht ganz oft auch um die Einstellung. Mit welcher Einstellung gehe ich als Gesetzgeber an die Aufgabe ran und welche Erwartungen hat die Gesellschaft an die Politik? Ich sage Ihnen ganz ehrlich und ganz offen, wir müssen weg von dem Anspruch von Einzelfallgerechtigkeit. Der Gesetzgeber kann keine Einzelfallgerechtigkeit gewährleisten. Der Versuch, jeden Lebensbereich bis ins letzte Detail durchzuregulieren, mit dem Ziel, dann jedem gerecht zu werden, der ist offensichtlich gescheitert. Und deswegen muss unsere Gesellschaft, müssen wir alle, das betrifft sowohl die politisch Verantwortlichen wie auch die Bürgerschaft als Ganzes, akzeptieren, dass es im Leben gewisse Ungerechtigkeiten gibt, die, wenn ich drauf gucke, natürlich nicht fair sind, aber die Politik nicht wegnehmen kann. Das ist mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke zu diesem grundsätzlichen, fast philosophischen Thema ist, wie begegne ich als Staat den Bürgern? Mit welcher Einstellung? Bürokratieabbau ist auch Vertrauenssache. Wenn Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht vertrauen, müssen Sie alles regulieren. Ich sage Ihnen, selbst wenn Sie das tun, wird es Leute geben, die Regeln versuchen zu umgehen und den Staat zu betrügen. Als Liberaler sehen Sie es mir nach, dass ich ein bestimmtes Bild vom Menschen habe. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Talent hat. Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich auch ihr Umgehen miteinander selber organisieren können und ich nicht als Staat den einen Weg vorgeben muss, wie Menschen leben sollen. Und dieses Vertrauen wünsche ich mir, auch in der parlamentarischen Diskussion, dass wir Menschen auch zutrauen, Entscheidungen zu treffen und auch zu Fehlern zu stehen und dass die Motivation, mit der Menschen in Deutschland jeden Tag aufstehen, nicht die ist, dass der erste Gedanke danach geht, wo kann ich den Staat als nächstes bescheißen, sondern der erste Gedanke von Menschen ist ja eigentlich, wie gestalte ich ein gutes Leben für meine Familie, für meinen Betrieb, für meine Umwelt um mich herum. Und wenn wir dieses Vertrauen wieder stärker den Menschen entgegenbringen, gehe ich ganz anders an Gesetzgebung und an Notwendigkeit von Gesetzgebung dran. Das ist ein etwas philosophischer Schlusssatz, aber ich möchte uns ein bisschen Mut machen. Ich habe vorhin gesprochen davon, dass wir unter einem Bürokratie-Burnout leiden. Ich bin jetzt nicht Ihr Psychiater und sollten Sie Bürokratie-Burnout heute Abend mitgebracht haben, ich werde es nicht direkt heilen können, aber meine Aufgabe als politisch Verantwortliche ist zumindest an Stellschrauben zu drehen, diesem Burnout etwas zu lindern mit konkreten politischen Maßnahmen. Ich habe jetzt in aller Schnelle diese Maßnahmen mal angerissen und vorgestellt und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen und nachher auch mit Ihnen, weil das, denke ich, ein ganz wichtiges Thema ist. Vielen Dank für die Einladung und für Ihr Kommen.
Ja.
Ja, Herr Strasser, vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag. Mein Name ist Lena Haas, ich bin studentische Vizepräsidentin hier in der ZU und ich würde vorschlagen, dass wir, also ich und Herr Professor Jochum, Sie jetzt noch ein bisschen mit ein paar Fragen löchern und dann aber auch direkt an das Publikum übergeben. Genau, so, Sie haben ja jetzt super viel über verschiedene Maßnahmen gesprochen zum Bürokratieabbau. Wie priorisiert die Bundesregierung denn diese Maßnahmen und falls es Diskrepanzen gibt, wie würden Sie die priorisieren?
Also wir haben uns jetzt in diesem ersten Jahr, nachdem wir entschieden haben, wir wagen diesen Methodenwechsel, wir binden Betroffene stärker ein, wir veröffentlichen die Ergebnisse, bewerten sie und diskutieren sie. Das hat ja jetzt in diesen konkreten gesetzgeberischen Maßnahmen gemündet. Es kommt jetzt ins Parlament. Wir begleiten es als Bundesregierung auch weiter. Erst heute hatten wir wieder eine digitale Sitzung mit Ministerien, wo wir weitere Schritte verabredet haben. Was können wir noch für dieses Gesetzgebungsverfahren zuliefern, was an weiteren Ideen reinkam. Aber wir waren sehr davon geprägt, in diesem ersten Jahr konkret gesetzgeberische Maßnahmen vorzubereiten, weil natürlich Bürokratieabbau dadurch wirksam wird, dass sich gesetzgeberisch was ändert, ich Maßnahmen zum Bürokratieabbau ins Gesetz schreibe. Jetzt, nachdem wir dieses Verfahren dann abgeschlossen haben, werden wir uns stärker nochmal ein bisschen der Methodik zuwenden. Zum einen, wie messe ich Bürokratie in Deutschland? Wir sind da schon relativ gut. Wir haben nicht das Erkenntnisdefizit, aber es gibt gewisse Unschärfen in der Erhebung, in der Messung von Bürokratie. Da hat der Nationale Normenkontrollrat, der ja sozusagen unser unabhängiger Beobachter ist, der uns Ratschläge gibt, der mit am Tisch sitzt, konkrete Maßnahmen entwickelt. Und über die werden wir diskutieren, wo es dann mehr um Methodik und um entsprechende Bürokratiemessung geht. Das wird das nächste Jahr im Schwerpunkt dann prägen.
Wie würden Sie denn die Erfolge einordnen, wenn es noch schwierig ist zu messen? Gibt es denn schon erkennbare Erfolge?
Also wir können ja schon mit den bisherigen Messinstrumenten messen, und ich bin gern jemand, der sozusagen auch betriebswirtschaftlich so ein bisschen die Benchmarks anguckt, wo komme ich her und hat das, was ich tue, mit der bisherigen Messung Erfolg oder kein Erfolg. Wenn wir rein auf die Zahlen gucken, hatte ich vorhin ja gesagt, das, was wir jetzt ganz konkret an Maßnahmen in den Deutschen Bundestag einbringen, ist dreimal so hoch von der Entlastungswirkung wie das, was man bisher als größtes Paket gemacht hat. Also es lässt sich schon messen. Wir senken den Bürokratiekostenindex auf das Allzeittief, also den Stand von auch Berichtspflichten, Informationspflichten, die wir durch diese gesetzgeberische Tätigkeit auch in Teilen abschaffen aus dem bestehenden Recht. Also es lässt sich messen, aber ich habe gesagt, mir ist es noch nicht genug. Es wird nicht ausreichen, dass die Leute in Deutschland sagen, das ist jetzt mal ein Schritt, den ich tatsächlich spüre und wo ich zufrieden bin, sondern die nächsten Projekte stehen an auf nationaler Ebene, und europäisches Recht zu ändern, das ist ein großes Ziel, das wir verfolgen. Es wäre historisch, wenn uns das gelingen würde, auch bestehendes EU-Recht mal wieder zu positiven, also Umsetzung, die sich nicht als praktikabel bewährt hat, das wieder zu verändern. Das wäre in der Tat historisch, und da arbeiten wir im Hintergrund jetzt schon dran, entsprechende Mehrheiten in Europa zu bekommen.
Welche Sektoren oder Bereiche leiden denn Ihrer Meinung nach am meisten unter der Bürokratie, und gibt es vielleicht konkrete Maßnahmen?
Also es gibt, glaube ich, keinen gesellschaftlichen Bereich, der nicht leidet. Ich engagiere mich jedes Jahr ehrenamtlich auch in der Vesperkirche in Ravensburg an einem Tag. Und schon im letzten Jahr ist da jemand auf mich zugekommen, wo ich alle möglichen Themen erwartet habe, die der Mensch jetzt an mich adressiert, aber nicht Bürokratie. Aber jemand, der bedürftig ist, der von sozialen Leistungen auch abhängig ist, erlebt genauso Bürokratie mit der Leistungsverwaltung, mit dem Sozialamt, wie jetzt mein Unternehmer oder ich komme selber aus einem Familienunternehmen, mein Bruder. Ich sage immer, mein nationaler Normenkontrollrat sitzt an meinem Küchentisch, weil ich kriege sehr ungefiltert immer mit, was Unternehmen belastet. Das würde ich jetzt nicht ranken, was ist bedeutsamer, sondern der Befund, der alarmierend ist, ist, dass es ja die ganze Gesellschaft erfasst hat. Und dass es dazu führt, dass Menschen eben nicht mehr in die Aktionen gehen oder nicht so vermehrt mehr in die Aktionen gehen, initiativ werden, was Neues gründen, sondern eher sich die Frage stellen, tue ich mir das noch an, und das können wir uns als Land einfach nicht mehr leisten. Deswegen versuchen wir sehr umfassend die Bereiche auch mit reinzunehmen und nicht zu sagen, das ist jetzt ein reines Wirtschaftspaket für die Wirtschaft, Bürokratieabbau zu betreiben, sondern wir digitalisieren beispielsweise mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 4 auch das Elterngeld und die Beantragung von Elternzeit. Das ist auch eine konkrete Maßnahme, die es Menschen einfacher macht, mit Verwaltung umzugehen und Leistungen, die zustehen, zu beantragen.
Ja, wenn wir über Bürokratieabbau, ist ja ein du gesagt hast, ein altes Thema, ein Klassiker sozusagen. Ich habe mich immer gefragt, das ist aber auch so ein politisches Schlagwort, was ist das eigentlich wirklich, Bürokratie? Also ich meine, dass Verwaltung irgendwas tun soll und dass sie da Vorgänge schafft und dass es da ein Verfahren gibt, das ist ja irgendwie so der Verwaltung immanent. Ja, also die Frage ist ja, wo misst man jetzt zu viel an Verwaltung? Also was ist sozusagen die Bürokratie und was ist sozusagen das, was Verwaltung eigentlich immer macht oder machen soll? Ja, das ist ja immer so eine Grauzone. Wo machst du das denn fest?
Das ist eine gute Frage, weil wenn man mal guckt, woher kommt denn das Wort Bürokratie überhaupt? Ich habe mir die Frage davor ehrlich gesagt nie gestellt, bevor ich das Amt hatte. Was heißt das Wort Bürokratie übersetzt? Es kommt aus dem Französischen und heißt Herrschaft der Verwaltung. Bürokratie als solche ist sogar für einen Rechtsstaat in gewisser Weise fundamental, weil keiner von uns will eine Herrschaft der Willkür. Ich meine, die größte Flexibilität wäre, wenn ja einfach der Beamte vor Ort entscheidet, genehmigt es nicht, ich höre mir mal an, was der vorträgt. Ich glaube, so ein Staat will auch keiner, dass es vom Zufall abhängt, was ein Beamter entscheidet, sondern dass der an Recht und Gesetz gebunden ist. Deswegen empfehle ich auch immer von überbordender Bürokratie zu sprechen, weil es ja darum geht, dass Grenzen der Verhältnismäßigkeit überschritten werden. Sowohl in der Art und Weise, was ich alles meine, regulieren zu müssen, damit dieser Staat funktioniert. Das ist jetzt die Perspektive Gesetzgeber, also die Frage an uns. Und die Ausübung von Ermessen und Verhältnismäßigkeit in der Behörde, das hatte ich vorhin gesagt, brauche ich wirklich noch das 10. Gutachten oder führe ich einfach eine Entscheidung mal herbei? Wir messen das in Deutschland bisher mit dem sogenannten Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand, Sie hören oft dieses Schlagwort One in, One out. Das ist nicht das, was viele auch Politiker sagen, für jedes neue Gesetz schaffe ich ein altes ab. Das ist nicht One in, One out, sondern es ist eine rein kostenmäßige Betrachtung. Das heißt, welche Kosten entstehen bei demjenigen, der ein Gesetz umsetzen muss? Konkretes Beispiel: Mindestlohn. Wir haben jetzt den Mindestlohn ja in dieser Koalition von 10,45 Euro auf 12 Euro erhöht. Kann man gut oder schlecht finden, mir geht es jetzt gar nicht mal um die grundsätzlich volkswirtschaftliche Frage, ist es klug oder nicht klug, das zu tun. Aber in der Bürokratiekostenmessung haben Sie allein durch diese Erhöhung des Mindestlohns von 10,45 Euro auf 12 Euro 9 Milliarden Euro mehr Erfüllungsaufwand.
Wie geht das denn?
Ja, Das sind aber nicht jetzt 9 Milliarden Euro mehr an Kosten in den Unternehmen, um im Lohnbuchungssystem diese Ziffer zu verändern, sondern der Erfüllungsaufwand, da er kostenmäßig ist betrachtet, also welche Kosten entstehen mir durch die Erfüllung des Gesetzes, ich muss mehr Geld bezahlen. Also ist diese Lohndifferenz, die ich zahle, auch schon in der Bürokratiemessung Bürokratie. Also. Und ich glaube, wenn man es sich genauer anschaut, ist allein die Zahlung eines höheren Lohns, vielleicht macht es volkswirtschaftlich was, mit Unternehmen auch, aber das wäre jetzt wahrscheinlich nicht das klassische Motiv von Bürokratie, das wir alle hier im Raum meinen. Und das wollen wir auch in der Methodik verändern. Weil Vorgängerregierungen ganz oft gesagt haben, wo ist das Problem der Leute? Wir machen nicht one in, one out, wir machen one in, three out. Nur wenn Sie irgendwelche alten Verordnungen in Ihrem Ministerium abschaffen, die eh schon keiner mehr kennt und keiner mehr befolgt. Und gleichzeitig kommt die Datenschutzgrundverordnung, die überhaupt nicht in diesen Erfüllungsaufwand mit einfließt, weil man sagt, hat ja nicht der Bundestag beschlossen, sondern es kommt woanders hin. Dann erleben die Leute auf der einen Seite Politiker, die sagen, wir haben doch ganz toll Bürokratieabbau gemacht, also rechnerisch stimmt das schon, aber in Ihrem Alltag erleben Sie als Vereinsvorsitzender die Datenschutzgrundverordnung. Und das hat, glaube ich, auch langfristig schon mit dazu beigetragen, dass hier Bürokratie-Burnout entstanden ist, weil Leute sagen, ich erlebe nicht mehr das im Alltag, was Regierung mir sagt, was angeblich die Lage sei. Deswegen ist dieser Erfüllungsaufwand schon wichtig für eine Wasserstandsmeldung. Aber es ist nicht die ultimative Währung zu sagen, genau das ist die Realität, die sich da abbildet.
Naja, also wir haben ja... Sie haben, oder du hast ja angesprochen, dass die gute Gesetzgebung, nicht? Also, ja, Das heißt, wir haben das ja immer so, da kommen dann irgendwelche guten Ideen raus, also jetzt konkret Lieferkettengesetz. Ich finde es schon erstaunlich, dass in der EU, in einem Gremium, das die EU-Verträge gar nicht kennen, also dem sogenannten Trilog, das ist etwas, was es in den EU-Verträgen gar nicht gibt, da kommt dann etwas bei raus und dann gilt es als europafeindlich, wenn man dann dieses Dingen kritisiert. Aber es wird ja nicht irgendwie die Folgen bedacht, sondern es wird, und das ist eigentlich immer die typische Sache, was ich beobachte, wenn es um Bürokratie geht, es geht um eine gute Idee. Diese Idee finden auch alle super und es ist auch alles ganz fantastisch und natürlich will niemand, dass irgendwelche Kinder im Kongo irgendwie Kobalt aus der Erde kratzen und so weiter und so fort. Das will keiner und es ist auch alles in Ordnung. Aber dann kommt diese Idee in eine Umsetzung. Und dann muss das ja verwaltungsmäßig erfasst werden. Und ich glaube, da setzt dann das Problem an, weil man dann eben denkt, na ja, es muss ja irgendwie effektiv sein. Und wie geht man eigentlich jetzt als Politiker damit um? Das wäre so meine Frage. Jetzt kommt irgendein Gesetz und dann wird irgendeine mediale Sau durchs Dorf getrieben, weil irgendwas da schiefgelaufen ist. Und dann kommt reflexartig der Ruf nach neuen Gesetzen und einer natürlich besseren Umsetzung. Und dann haben wir eigentlich schon wieder die Bürokratie, weil man will sich ja nicht noch einmal blamieren öffentlich. Also ich finde es ein bisschen schwierig sozusagen jetzt zu sagen, also wir wollen jetzt nur mal gucken, ob wir das alles brauchen, weil man muss dann auch am Ende des Tages konsequent sein. Und das scheint mir das Problem zu sein.
Also ganz ehrlich bin ich auch verwundert durchaus von mancher Reaktion auf jetzt das Nein, insbesondere meiner Partei innerhalb der Bundesregierung zu dem konkreten Gesetzestext, der jetzt nach diesem Trilogverfahren, du hast es gesagt, das ist ja ein Verfahren hinter verschlossenen Türen, wo die Bundesregierung nur mittelbar vertreten ist, ein Ergebnis rauskommen, wo wir sagen, das ist irgendwie komplett das Gegenteil davon, was wir am Anfang dieses Verhandlungsprozesses als deutsche Position ins Verfahren gegeben haben. Aber ich ganz oft jetzt als Reaktion von Leuten höre, bist du jetzt für Kinderarbeit? Nein, ich bin nicht für Kinderarbeit. Ich bin nicht mal dagegen, dass man grundsätzlich sich überlegt, was könnte ein Regulierungsrahmen auf europäischer Ebene sein, um solchen Missbrauch zu verhindern. Nur wenn ich das ernst meine mit dem Ziel, muss ich ja konkret mal durchdenken, ist das, was auf dem Tisch liegt, trägt es tatsächlich dazu bei, dass Kinderarbeit effektiv verhindert wird im weltweiten Handel oder teilweise das genaue Gegenteil. Es kann nicht unser Interesse sein, dass sich Unternehmen, europäische Unternehmen aus Lieferketten weltweit zurückziehen, weil sie sagen, wir setzen uns einem Haftungsrisiko aus, das wir nicht kalkulieren können. Weil es ist ja so, dass nicht so mehr so, dass die Produkte dann einfach gar nicht mehr gekauft werden, sondern dann kommt halt China und kauft es. Und ob China tatsächlich sozusagen höhere Menschenrechtsstandards an die Produzenten anlegt wie europäische Unternehmen, ich habe meine Zweifel. Ich war letzte Woche in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall. Und da wurde mir berichtet, da gibt es ja die Möglichkeit, dass Gefangene arbeiten können und einen kleinen Obolus dafür bekommen, das ist ganz wichtig für Resozialisierung und Tagesstruktur. Die haben mir berichtet, Gardena, die mal Kunde der JVA Schwäbisch Hall waren, haben gesagt, sie machen nichts mehr mit Strafvollzugsanstalten im vorauseilenden Gehorsam einer möglichen Lieferkette, weil sie sagen, es ist ja Zwangsarbeit. Setze ich mich einem unkalkulierbaren Risiko aus. Und dann muss ich doch sagen können, auch als Mitgliedstaat, ich habe jetzt eine Richtlinie vorliegen, wo beispielsweise der Baubereich pauschal als Hochrisikofaktor eingestuft wird. Das war nie Thema auf europäischer Ebene, weder in der allgemeinen Ausrichtung, also der Vorgespräche, sondern das kam irgendwie in den Trilog rein. Wir haben plötzlich eine zivilrechtliche Haftung in dem Vorschlag, wo ich keinem Unternehmer in Deutschland erklären kann, was das konkret für ihn heißt und woran er sich dann halten muss. Und wir haben natürlich zusätzlich noch die Erfahrung mit dem deutschen Lieferkettengesetz, wo ja die komplette Lieferkette nach unten jetzt erfasst sein soll, auch nach dem europäischen Vorschlag, wo dann einfach große Unternehmen, die das vielleicht noch irgendwie abbilden können, das so weit runter delegieren, dass es bei meinem Bruder auf dem Schreibtisch liegt, der dann irgendwie garantieren soll in Ravensburg, dass der Stahl, den er verwendet aus China, unter entsprechenden Umwelt- und Arbeitsschutzstandards produziert worden ist. Wie soll mein Bruder das nachweisen? Und deswegen glaube ich schon, dass man einfach auch den Mut braucht, wenn man Bürokratieabbau ernst meint. Und mein Eindruck ist, dass man im Zweifel in Deutschland unter anderen Bundesregierungen sich die Debatte, die wir jetzt darum haben, erspart hat, indem es einfach gemacht hat mit dem Wissen, ich kann ja dann sagen, kommt halt aus Brüssel, können wir nichts machen. Und das führt ja langfristig zu der Situation, in der wir sind, dass die Leute den Eindruck haben, man kann gar nichts mehr machen. Ja, der Staat tritt nur noch als Verhinderer auf. Deswegen, man muss da viel erklären, ja, aber man braucht manchmal als Politiker auch den Mut. Ich glaube, Scheel hat es mal gesagt, die Aufgabe eines Politikers ist es, Unpopuläre populär zu machen. Und deswegen nutze ich so Foren wie heute, einfach zu erzählen, was tatsächlich passiert ist und warum ich jetzt nicht gegen Kinderarbeit und trotzdem gegen den konkreten Vorschlag der EU-Lieferkette bin.
Gibt es internationale Vorbilder, die den Bürokratieabbau voranbringen, an denen Deutschland sich vielleicht ein Beispiel nehmen könnte?
Also ich habe jetzt vor allem 4 Länder besucht mit dem Schwerpunkt der Verwaltungsdigitalisierung, mir das mal angeschaut, wie die das machen. Ich war in Estland, ich war in Portugal. Portugal ist eines der führenden europäischen Länder in der Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung, wissen viele nicht. Österreich und noch Israel zähle ich jetzt mal zum näheren europäischen Bereich, auch wenn ich Mitglied der Europäischen Union. Und alle hatten eins gemein. Sie haben zwar auch über Bürokratieabbau geklagt, aber sie haben es anders in den Griff gekriegt. Nämlich indem sie bestehende Bürokratie durch die Art und Weise, wie sie bearbeiten, einfach für die Menschen, für die Bürger erträglicher machen. Und alle 4 sind zentral organisierte Staaten. Die haben dieses Problem Föderalismus nicht, zugegebenermaßen, sondern die haben ihre Art und Weise der Verwaltungsdigitalisierung auch konsequent von oben herab ein Tool implementiert, das jetzt funktioniert. Estland war ganz stolz, als ich kam, haben sie gesagt, wir haben gerade die letzten 2 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert. Sie können in Estland jetzt auch heiraten und scheiden, sich scheiden lassen digital. Das waren jetzt die 2 letzten Dienstleistungen. Von dem her haben auch die Länder Probleme mit überbordender Regulierung, aber sie gehen anders damit um. Und dann gibt es noch Länder wie Italien, wenn man sich das genauer anschaut, formal viel überbürokratisierter als wir, aber da gehen die Kommunen und die Verwaltung eben flexibler mit dem Recht um wie in Deutschland. Das heißt, vielleicht auf dem Papier sind andere Länder in Europa überbürokratisierter als wir, aber wir haben einen großen Nachteil und deswegen würde ich die Wirkung von Verwaltungsdigitalisierung nicht unterschätzen und Modernisierung. Sie haben einen anderen Umgang mit dem bestehenden Recht.
Also du hast ja noch angesprochen ein anderes Thema, was ich auch persönlich in der Praxis immer wieder erlebe, das ist dieses Phänomen, dass eine Verwaltung nicht entscheidet. Ja, also mein Fachgebiet ist ja Steuerrecht, da ist das ja ganz krass. Also sobald ein Rechtsproblem auftaucht in irgendeiner Form bei dem Finanzverwaltung, dann hört man immer, ja, da können wir jetzt nichts zu sagen, da müssen wir jetzt mal mit der OFD sprechen. Und dann kommt der nächste Hinweis, ja, von der OFD, Oberfinanzdirektion, kommt dann der Hinweis, ja, das muss abgesprochen werden im Kreis der Fachreferenten der Ministerien, der Landesfinanzministerien. Und ihr Punkt ist ungefähr in 2,5 Jahren auf der Tagesordnung. So, das ist natürlich für den Steuerpflichtigen, der schon fleißig bezahlt hat, ein bisschen tragisch, ja, weil der irgendwie nach 4 Jahren oder was mal eine Entscheidung bekommt. Das scheint ja offensichtlich auch ein Problem der in Anführungszeichen Verantwortungskultur zu sein, dass man das irgendwie gerne irgendwo mal hinschiebt. Was kann man denn da machen?
Ich bin im letzten Jahr ein großer Fan von Genehmigungsfiktionen geworden. Dieses Instrument haben wir konkret eingesetzt beim sogenannten LNG-Gesetz. Also das LNG-Gesetz ist, finde ich, so ein Mustergesetz, wie es eigentlich sein müsste, weil wir damit gezeigt haben, dass auch in Deutschland es möglich ist, große Infrastrukturprojekte in einem halben Jahr zu bauen, die LNG-Terminals. Es ist nicht jedes Infrastrukturprojekt in einem halben Jahr durchsetzbar und es ist aus unterschiedlichen Gründen nicht realistisch. Das sehe ich, dass es da gewisse Zwänge und Nöte gab. Aber wir haben ja schon ein Problem, wenn wir jetzt hier B31 oder B30 bei mir in Ravensburg, die ersten Planungen für einen zweispurigen Ausbau zwischen Ulm und Friedrichshafen wurden in der Weimarer Republik getroffen, damals noch als Reichsautobahn. Irgendwann hat man es zur Bundesstraße runtergestuft und jetzt ist man schon froh, wenn Teilabschnitte saniert werden. Und da hat man konsequent auf Genehmigungsfiktionen als Instrument gesetzt. Das heißt, wenn eine Behörde, wenn sie einen Antrag einreichen, beispielsweise in 3 Monate lang nicht reagiert, gilt der Antrag als genehmigt. Und das haben wir jetzt auch bei der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, dass wir Ende des letzten Jahres beschlossen haben, für den Ausbau von Energien und Infrastruktur auch mit eingebaut, weil das ein Positivbeispiel war des LNG-Gesetzes, wo wir gesagt haben, wenn Verwaltungen in gewisser Weise nicht schnell entscheiden kann, setzt der Gesetzgeber irgendeine Frist im Zuge derer entschieden werden muss. Also sie haben da Instrumente. Und das andere ist natürlich die Frage auch, es gibt ja Führungsfortbildung auch im Verwaltungsbereich, bei den Verwaltungsakademien der Länder. Der Bund ist da leider jetzt nicht so zuständig, das ist meistens Landesrecht, wo sie schon auch implementieren können, was für eine Führungskultur wollen wir in unseren Verwaltungen haben? Was ist unser Ziel? Wenn ich weiß, dass mein Vorgesetzter, wenn mal eine falsche Entscheidung getroffen wird, und das passiert eben, dass ich vielleicht Dinge genehmige, die sich danach als falsch rausstellen, ich nicht weiß, dass ich an den Pranger gestellt werde als Sachbearbeiter, sondern dass ich eine Führung habe, eine Kultur innerhalb einer Behörde, wo sich mein Vorgesetzter auch vor mich stellt, schützen und sagt, es passiert eben auch im Arbeitsleben, dass manchmal falsche Entscheidungen getroffen werden. Das ist jetzt eher eine mittelfristige Maßnahme, aber wir werden da nicht dran vorbeikommen, was für Kulturen, was für Vorbilder haben wir in unseren Verwaltungen für konkrete Entscheidungen, weil ich das nicht gesetzlich regeln kann.
Eine letzte Frage und dann würde ich es gerne ans Publikum weitergeben. Wir haben ja, wenn wir jetzt mal anschauen, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten in bestimmten oder die amerikanische Volkswirtschaft in bestimmten Bereichen disruptiv sind, nicht? Also es fängt an mit der ganzen Internetgeschichte, dann künstliche Intelligenz, dann Elektroautos, Tesla. Das heißt, wir haben dort im Grunde genommen eine Disruption nach der anderen. Und in Europa, das Erste, was uns zu künstlicher Intelligenz einfällt, ist, die muss reguliert werden. Wenn ich natürlich mit so einer Haltung an so etwas wie Bürokratie herangehe, habe ich immer so den Verdacht, dass wir das ja insgeheim vielleicht wirklich gerne wollen. Weil wir irgendwie so das Gefühl haben, wenn das irgendwie was Neues ist, irgendwie, da kann irgendwas passieren, das ist dann irgendwie, nicht ganz böse und möglicherweise böse und kann missbraucht werden und dann bauen wir mal direkt da einen Keil rein.
Ich glaube, es liegt schon in gewisser Weise in der Natur vielleicht der Deutschen, dass wir jetzt nicht das risikofreudigste Volk der Welt sind. Das mag so sein, das werden wir wahrscheinlich auch nie
also, ganz rausbekommen. Also, guckst du mal ein Beispiel, also, rausbekommen, das Auto erfunden hat, dieser Mr. Benz. Ja, oder, ja. Ich meine, müssen wir uns mal vorstellen, da ist man nur gewohnt, mit Pferdewagen zu fahren. Ja. Es gibt keine asphaltierte Straßen. Ja. Da setzt sich einer auf ein Auto, also auf einen stinkenden, lärmmachenden Kasten und fährt von Stuttgart nach Heilbronn. So, können Sie sich vielleicht vorstellen, was das auf die Menschen für einen Eindruck gemacht haben muss, die daneben gestanden haben? Die haben wahrscheinlich den Eindruck gehabt, da fährt ein völlig Wahnsinniger und hier bald tot. Trotzdem war es möglich, das zu entwickeln. Heutzutage, wenn wir, also ich kann das nur aus der Erfahrung sehen, weil wir hier an dieser Uni ja relativ viele Start-ups haben, und die kommen dann immer zu mir als dem einzigen Juristen hier und sagen, was muss ich denn beachten? Ja? Und dann kommt also die ganze Latte, was man da so beachten muss, und dann sind die schon entmutigt.
Ja? Das stimmt. Also das ist ein Punkt, den wir, finde ich, beachten müssen. Deswegen habe ich bei der Methodik ja vorhin kurz angerissen, die Idee jetzt mit Experimentierklauseln zu arbeiten. Das wendet sich insbesondere an die ganzen Innovationen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz beispielsweise stattfinden. Also zu sagen, ich schaffe kontrollierten, in Anführungszeichen, regelungs- oder armen bis freien Raum und schaue mal, was da passiert. So, um dann festzustellen, brauche ich Regulierung und wenn ja, welche. Und auf der anderen Seite müssen wir, wenn wir beim Thema künstliche Intelligenz bleiben, natürlich schon auch schauen, was passiert auf anderen Bereichen der Welt. Du hast jetzt USA genannt, ich nenne mal das Extrembeispiel China. Es bringt auch Gefahren für die liberale Demokratie mit sich und deswegen wird es wahrscheinlich auch im Bereich der künstlichen Intelligenz gewisse Regulierung brauchen, weil keiner in einer Gesellschaft leben möchte, wo der Staat über Social Scoring und biometrische Gesichtserkennung und so weiter zu einer Dauerüberwachung der Bürger führt. Ich meine, China braucht gar keine drakonischen Strafen mehr. Die sagen einfach, wer sich regimetreu verhält, kriegt bestimmte Vorteile, die andere nicht bekommen, indem sie beispielsweise Mechanismen der künstlichen Intelligenz einsetzen, wie biometrische Gesichtserkennung. Da würde ich als Liberaler sagen, da hätte ich sogar gerne oder finde ich es gut, dass es Regulierung gibt, weil es zum dem Schutz der Art und Weise, wie wir hier leben, dienen. Und auf der anderen Seite muss man trotzdem aufpassen, da kommt es halt wieder sehr konkret drauf an, was legt die Europäische Union beispielsweise mit dem KI-Act vor, was wird in anderen Bereichen noch reguliert, herrscht da eher eine Abwehrhaltung Innovation und Neuen gegenüber vor, wo ich mir dann gewisse Freiräume wünschen würde, zu sagen, wir experimentieren einfach mal, schauen, wie sich dieser dynamische Markt tatsächlich entwickelt und regulieren dann gegebenenfalls, wenn wir feststellen, es funktioniert nicht mehr. Also man muss da sehr, finde ich, sehr differenziert drauf gucken auf das Thema.
Gut, dann gehen wir jetzt mal, haben Sie jetzt die Gelegenheit, da ist auch schon die Ersten, die sich melden.
Ich muss den Namen sagen, oder?
Wenn Sie also, wollen.
Okay. Herr Strasser, Sie haben am Anfang ein Beispiel genannt von dem Bäcker mit dem Bote und der dann einen Teppich drauf machen musste. Mich würde schon interessieren, wie Sie jetzt den Fall gelöst haben. Also ich meine, bloß den Raum stelle und sage, so ist es, mach mal. Reicht ja einfaches Gespräch. Ja. Zweite Frage, ich war 20 Jahre ehrenamtlich bei der Deutschen Rentenversicherung. Mir hat es immer gestört, also ich habe viele Anträge oder die meisten Anträge in letzter Zeit übers Internet gemacht, aber über das Portal, wo auch der Antragsteller arbeitet. Und da, wer reinschaut bei der Deutschen Rentenversicherung, da sieht er dann die Seite drin, die Möglichkeit, einfache Sprache oder die anderen. Ja. Dann habe ich nach Berlin geschrieben und habe gefragt, warum man nicht alles mit einfacher Sprache schreibt. Die Antwort war, oh, ja, Sie haben recht, wir werden das prüfen. Man ist schon ein halbes Jahr her, habe jetzt seither Antwort mir, ich habe auch nicht mehr reingeschaut, weil ich war bis September war ich Berater und jetzt nicht mehr, darum schaue ich jetzt auch nicht mehr so viel rein. Danke.
Ich sage mal so, ich darf das jetzt seit 2 Jahren aus eigener Erfahrung sehen, wie so ein Ministerium arbeitet. Da sind ganz viele kluge Leute, die sehr bemüht sind, die wirklich auch viel leisten. Aber ein Ministerium ist nicht die agilste Organisationseinheit in Deutschland. Das ist das Problem, wenn Sie sagen, halbes Jahr ist in Ministeriumszeiten nicht viel. Ich musste auch lernen, dass ein schnelles Gesetzgebungsverfahren in Deutschland ein Jahr geht. Das wurde mir zumindest dann von dem Ministerium so klar gemacht, wen sie da alles befragen müssen. Und dann geht es die Leiter hoch, bis es überhaupt erstmal bei ihnen ankommt. Und dann wollen sie was anderes, dann geht es wieder runter. Also es ist etwas komplex. Deswegen haben sie etwas Nachsicht, dass nach einem halben Jahr das nicht schon umgesetzt ist mit entsprechenden Behördenstrukturen. Ja. Ja. Das, ja, weil es ein sogenanntes auch Handbuch der Rechtsförmlichkeit gibt. Es gibt gewisse juristische Sprache, um das einheitlich in Deutschland anzuwenden, weil Jura ja so funktioniert, dass sie mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeiten, die auslegungsfähig sein müssen, weil sie als Gesetzgeber eben nicht jeden Einzelfall regulieren können, sondern sie gewisse flexible Entscheidungsmöglichkeiten haben. Deswegen sind Gesetze nicht immer sozusagen die einfachste Lektüre. Wir arbeiten ja dran, das einfacher zu handeln. Wir bauen auch ein eigenes jetzt sogenanntes Zentrum für Legistik auf, wo wir die Referenten in den Ministerien schulen werden, wie gute Gesetzgebung funktioniert, weil ja anders als man manchmal vermuten mag, nicht jedes Gesetz im Bundesjustizministerium entsteht, weil es ein Gesetz ist, sondern in anderen Häusern, wo nicht nur Juristen in den Referaten sitzen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man diese Referenten und Referenten entsprechend in der Technik schult, wie gute Gesetzgebung entsteht. Dann hatten Sie noch gefragt mit dem Bäcker. Da muss ich ehrlich sagen, es gibt noch keine Lösung. Das ist so. Natürlich sagt mir das Bundesarbeitsministerium, ja, da gibt es ja Gefährdungsbeurteilungen. Dann muss sozusagen der Bäcker vor Ort ja abwägen, sozusagen, welches Risiko ist höher. Aber das ist für mich noch keine befriedigende Antwort, weil ich eigentlich, die Abwägung ist eigentlich die Aufgabe des Gesetzgebers, sozusagen, was gewichten wir da? Als wichtiger, ja, sodass Rechtsklarheit für den Anwender ist und dass wir nicht jedes Problem an den Rechtsanwender delegieren und sagen, du löst es dann schon und wenn was passiert, schauen wir mal, was dann die Berufsgenossenschaft entsprechend sagt oder das Gesundheitsamt. Deswegen habe ich für diesen Fall noch keine Lösung. Aber ich wollte mal das Problem beschreiben, wo das halt im Extremfall hinführt, wenn ich durch Regeln, die man sich gibt, das dazu führt, dass egal wie ich mich verhalte, ich mich illegal, im Zweifel illegal verhalte. Aber eine Lösung habe ich noch nicht für dieses Problem.
Ja, guten Abend, Gabi Lamparski hier aus Friedrichshafen. Ich habe zwei unterschiedliche Themen. Ich denke, es ist richtig, spätestens bei Corona haben wir es gemerkt, dass wie schlecht es ist, dass wir so wenig schnell bei der Digitalisierung vorangekommen sind. Es kann auch sicher vieles schneller und einfacher machen, aber es muss nicht unbedingt bürgerfreundlicher sein. Ja. Ein Beispiel für mich und meinen Mann war jetzt die Bögen, die wir ausfüllen mussten für die neue Grundsteuer, die 25 kommt. Und wenn dann zwei erwachsene Menschen mit einer guten Ausbildung da eine halbe Stunde lang vor dem Computer sitzen und signieren, warum will der uns das jetzt nicht beenden lassen, weil wir irgend an einer Stelle etwas so beantwortet haben, wie es der Computer nicht wollte und deshalb das für unplausibel hielt. Also wie wird man da vorgehen? Weil wenn man das nicht von Anfang an macht, geht das, glaube ich, nicht. Und der zweite Bereich, ein ganz anderer Bereich, glaube ich, vielen bekannt, dass sich irgendwie die letzten 10, 20 Jahre die Vorschriften für den Brandschutz bei uns verselbstständigt haben und strenger geworden sind. Und manchmal fragt man sich, wie kann das passieren, weil das scheinen ja keine Gesetze zu sein, sondern da geht es um Vorschriften und Verordnungen. Aber man sieht es auch hier in der Stadt, dann gibt es auf einmal Gebäude, wo dann so komische provisorische Außentreppen dran stehen. Oder wir haben hier im Fallenbrunnen eine Diskothek, die viele, viele Jahre lang zu betreiben war und die jetzt seit mehreren Jahren leer steht und nicht mehr betrieben werden kann, weil sie angeblich irgendwelchen Brandvorschriften nicht Genüge tut. Wie kann man sowas verhindern und vor allen Dingen, dass da irgendwie ein Maß erhalten bleibt?
Ich fange mal mit dem letzten an, mit den Brandschutzvorschriften. Ich war selber 7 Jahre Gemeinderat in einer kleinen Dorfgemeinde und habe gelernt, das Thema Brandschutz ist ganz sensibel. Auch was Lockerung angeht, weil vieles kann man auch in den Kommunen entscheiden. Ja, also das Thema Brandschutz ist jetzt nicht nur reines Bundesrecht, sondern man hätte da auch als Kommune gewisse Handlungsspielräume bei der konkreten Genehmigung von Baugesuchen, wie man das ausgestaltet. Nur ist das natürlich ein Ausdruck. Stellen Sie sich mal vor, Friedrichshafen brennt jetzt hier ein Wohngebäude, da sterben 2 Menschen. Ich kann mir vorstellen, wie die Diskussion in Deutschland läuft. Die läuft nicht so, dass man sagt, das ist ein furchtbarer Vorfall, das passiert leider im Leben und das hat sich wahrscheinlich gar nicht verhindern lassen können, sondern die Diskussion in Deutschland ist, wer ist dafür verantwortlich, dass es so weit kommen konnte? Wer ist verantwortlich? Und dass dann natürlich Mitarbeiter in den Bauämtern sagen, wir handeln 1:1 nach den Vorschriften und setzen uns eher noch dafür ein, dass wir auch noch die letzte Ableitung entsprechend regeln, dass wenn irgendetwas passiert, wir sagen können, wir haben tatsächlich nach Recht und Gesetz, nach bestem Wissen und Gewissen alle nur denkbaren Optionen ausgeschlossen. Das führt zu einer entsprechenden Regulatorik. Das ist natürlich Ursache und Wirkung. Also mit welcher Erwartungshaltung, das meine ich von, geht die Gesellschaft sozusagen den nicht nur politisch verantwortlich, sondern auch in der Verwaltung verantwortlich gegenüber. Und darauf reagieren natürlich Politik und Verwaltung, weil man eben nicht in die Verantwortung gehen will, dann hinzustehen und zu sagen, ich habe das so entschieden, ich bedauere das, ja, aber ich habe das so nicht kommen sehen. Und das ist ein auch in gewisser Weise ein Mentalitätswandel in der Gesellschaft. Sie werden natürlich immer im Klein-Klein damit beschäftigt sein, auch Regeln wieder abzubauen und zu identifizieren, wo gibt es Bürokratie. Aber das wird eine Sisyphusarbeit bleiben, wenn die Gesamtstimmung sozusagen in der Gesellschaft, in der wir leben, so bleibt, werde ich das Grundproblem dadurch nicht wegnehmen können. Und die erste Frage war, warum ist Digitalisierung in Deutschland so schwer, also so anwenderunfreundlich oft? Das eine ist, dass wir in vielen Bereichen eben diese Schriftformerfordernisse noch haben, also dass ich keinen digitalen durchgängigen Prozess von Anfang bis Ende gestalten kann, weil es irgendwo Medienbrüche gibt. Also ich habe ja vorhin gesagt, auch Verwaltung muss sich an Recht und Gesetz halten und das ist auch gut so in einem Rechtsstaat, dass er das muss. Aber dann kann ich eben keinen Prozess organisieren, wenn ich Schriftformerfordernisse, heißt, ich muss das handschriftlich unterschreiben, das Formular habe, kann ich das nicht organisieren. Das ist das eine Problem und das andere Problem ist in gewisser Weise schon unser Föderalismus. Das Beispiel Grundsteuer ist ein gutes Beispiel. Ich hätte noch das Beispiel BAföG, weil bei der Grundsteuer quasi jede staatliche Ebene irgendwo drin ist. Also die Große Koalition hat damals beschlossen, wir wollen eine Grundsteuerreform, um es gerechter zu machen, ja, und hat dann Länderöffnungsklauseln gemacht. Jetzt hat Baden-Württemberg sich für ein bestimmtes Grundsteuermodell entschieden, das sich von anderen Grundsteuermodellen anderer Bundesländer unterscheidet, mit der Grundsteuer C. Und die Kommunen sollen dann dieses Modell mit ihren Verwaltungskapazitäten umsetzen. So, und deswegen kommt am Ende ein Produkt raus, wo sich jeder ärgert, aber keiner mehr wirklich sagen kann, sozusagen mit Teil, wo kommt es denn her oder wer ist denn dafür verantwortlich. Das ist natürlich auch eine gewisse Ursache des Föderalismus. Beim BAföG war es genauso. Wir haben in Zeiten im letzten Jahr, wo wir es ja mit dramatischen Energiepreissteigerungen zu tun haben, als Bund entschieden, wir wollen Studierende mit 200 Euro Energiepreispauschale oder Geld unterstützen. Und ich halte es für untragbar, dass diese 200 Euro dann ein Jahr später erst auf dem Konto der Studierenden landen. Warum? Weil wir festgestellt haben, für eine Bundesleistung, die im Ländervollzug liegt, die Länder müssen das vollziehen, die uns melden, wir haben keine digitale Infrastruktur, um das auszuzahlen. Das heißt, man musste erst eine digitale Infrastruktur bauen, um die Studierenden zu erreichen, dass man das digital überweisen konnte. Und das ist ein Zustand, der einfach nicht mehr tragbar ist im 21. Jahrhundert. Meine, wenn es nur nach mir ginge, würde ich mir ehrlich gesagt eine Föderalismusreform wünschen, weil ich glaube, dass gewisse Zuständigkeiten in Deutschland auf der falschen Ebene angesiedelt sind, um diese Herausforderungen zu meistern. Dafür gibt es momentan keine Mehrheit, kein Bundesland will das. Und wenn ich in diesem System arbeiten muss, muss ich mir halt überlegen, wie ich das in gewisser Weise umgehen kann. Und das ist natürlich mit Geld. Wenn der Bund Geld gibt, dass der Bund dann aber schon auch bestimmt, wie das konkret im Vollzug aussieht, dass eben nicht 16 Mal unterschiedliche Software und Programme entwickelt werden, die dann nicht miteinander kommunizieren können, sondern dass es ein Programm gibt für alle Bundesländer, das bundeseinheitlich auch gilt. Das ist eine riesige Herausforderung, weil wir in ganz unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Digitalisierungsstände haben und manche Bundesländer auch sagen, ich habe jetzt Millionen investiert, sollen die anderen sich nach mir richten und deswegen Digitalisierung auch in Deutschland nicht so vorangeht, wie wir es wollen. Wir haben jetzt mit dem OZG, mit der Novelle wirklich einen wichtigen Schritt gegangen, weil wir gesetzlich verpflichten, dass in den kommenden 2 Jahren Bund und Länder sich über diese technischen Schnittstellen einigen, dass wir die technische Infrastruktur haben, dass wir bundeseinheitlich zumindest mit dem, was auch da ist, kommunizieren können. Und ab in 5 Jahren für den unternehmerischen Bereich, für die Behörden eine rein digitale Verpflichtung besteht. Also sie müssen als Behörde dann rein digital mit Unternehmen kommunizieren. Und das setzt schon die Zielmarken, dass wir jetzt da mal endlich Fahrt aufnehmen, um es anwenderfreundlicher zu machen.
Dr. Graubner, mein Name, Taka Strasser. Sie sind eigentlich der wichtigste Mann im Land zurzeit. Und es müsste von Ihnen mindestens 10 geben. Und Sie sollten jeden dritten Tag einen Gesprächstermin mit Herrn Scholz haben. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wenn ich mir Ihren Vortrag vom Anfang an anhöre, fehlt mir allerdings ein unglaublich wichtiger Themenbereich beim Thema Bürokratieabbau. Und das ist das, was fast alle Gewerbebetreibenden betrifft. Und das ist das Thema Dokumentationspflichten und Zeitaufwand der Gewerbetreibenden. Und damit sind nicht nur Unternehmen gemeint, sondern auch Ärzte, teilweise Polizisten, selbst im Krankenhaus die Damen, die dort niederschreiben müssen. Wir haben einen Zeitaufwand von bis zu 40%. Unsere Gesamtarbeitszeit damit aufzuwenden, Dokumentationspflichten, die uns nach und nach immer weiter aufgelegt worden sind in diesem Land und die unentwegt verschärft worden sind. Und bis jetzt gibt es hier keinen Nachlass in dieser Angelegenheit und kein Anzeichen für Bürokratieabbau. Wir haben eine Unmenge von Dokumentationspflichten zu erledigen, die das Land lahmlegen, so langsam. Und das fehlte mir bis jetzt völlig in Ihrem Erstvortrag, dieser Bereich. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben, aber wenn nicht, sage ich es Ihnen jetzt nochmal klar und deutlich. Sie brauchen hier nicht Bürokratie messen und den Bürokratieabbau messen oder sonst irgendetwas zu betreiben, sondern Sie müssen die Dokumentationspflichten für alle Bereiche massivst reduzieren. Und sagen Sie das bitte auch Herrn Scholz, sonst bricht das Land zusammen und wir gehen unter wie die Mayas. Vielen Dank.
Ich weiß es, dass wir 10.000 Dokumentationspflichten allein im Bereich des Wirtschaftsministeriums haben. Und an dem Brocken müssen wir ran. Eine, die jetzt nicht stellvertretend für alle steht, aber habe ich tatsächlich vorhin erwähnt, die Hotelmeldebescheinigung ist auch eine Dokumentationspflicht, die eigentlich keiner gebraucht hat, die wir abschaffen, aber das ist jetzt nicht die Hauptlast, die sie drückt, das sehe ich. Wir haben tatsächlich auch einen spannenden Vorschlag aus der Wirtschaft, den wir erwägen, was Dokumentationspflichten angeht, weil wir Unternehmer auch gesagt haben, ihr könnt so viele Dokumentationspflichten beschließen, wie ihr wollt. Wenn ihr die einzelnen bezahlen müsst, also die Erfüllung, dann wäre das eine Maßnahme der Selbstregulierung, weil der Staat sich dann fragt, welche braucht man tatsächlich, eine gewisse Art von Dokumentationspflichten braucht man tatsächlich, um evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu können in der Politik. Also es wird nicht ganz ohne gehen, deswegen brauchen sie gewisse Statistikpflichten. Aber so ein Instrument, das finde ich wirklich, wirklich charmant, und das muss man jetzt mal durchrechnen, ob so ein Vorschlag nicht komplett unser Staatswesen von einem auf anderen Tag lahmlegt, das will, glaube ich, auch keiner. Aber das sozusagen mit einem Preisschild zu versehen, das kann eine Methode sein, dass der Staat sich selber reguliert und überlegt, was ist tatsächlich notwendig.
Das ist ja der Gesetz, da ist ja nicht nur der Gesetzgeber dran schuld. Also ich will mal ein Beispiel nehmen, gerade zu dem Thema. Ja. Das Thema Dokumentation von Arbeitszeiten. Ja, also wenn Sie jetzt, Sie haben da so ein Start-up, ja, und die stellen dann da einen an, also erstmal so eine geringfügige Beschäftigung. So, dann arbeitet der da, kriegt er auch seinen Lohn und so. Und das ist auch alles irgendwie so einigermaßen ganz locker. Man kommt und man geht und so weiter. Ja, ja. Und dann kommt irgendwie nach einem Jahr der Hinweis, ja, also sollen wir mal hier die Arbeitszeitdokumentation sehen. So, und dann kommen die Leute zu mir und sagen, ja, wie Arbeitszeitdokumentation, was müssen Sie da machen? Und dann sage ich, ja, wir müssen für jede Woche, wo der Mensch gearbeitet hat, da so einen Zettel ausfüllen, so eine Excel-Tabelle, und dann müssen Sie genau reinschreiben, wann der da war, und das müssen Sie alles abzeichnen und das müssen Sie aufbewahren, und zwar 5 Jahre. So, das ist kompletter Irrsinn, ja, aber das ist gekommen durch eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, in Auslegung der Arbeitszeitrichtlinie des Europäischen Gerichtshofs. So, was macht man da als Gesetzgeber dann?
Also wir haben ja jetzt nochmal ein neueres Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wo irgendwie schon getitelt wurde, man müsste jetzt jede Arbeitszeit dokumentieren. Das sehen wir jetzt innerhalb der Bundesregierung nicht so, dass das die zwangslogische Konsequenz dieses Urteils ist. Da gibt es andere Auffassungen innerhalb der Bundesregierung, das ist so, aber wir sehen jetzt keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, sozusagen eine Dokumentationspflicht im Gesetz zu verankern. Und insgesamt müssen wir ehrlicherweise an dieses Arbeitszeitrecht als Ganzes ran. Wir haben uns in Deutschland für eine bestimmte Lösung entschieden. Es gibt die Europäische Arbeitszeitrichtlinie, die auch die Möglichkeit vorsieht einer Wochenhöchstarbeitszeit, also 48 Stunden maximal pro Woche, wo aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freier entscheiden können, wie sie ihre Arbeitszeit gestalten. Ich glaube, wir müssen das tatsächlich auch im deutschen Recht ermöglichen, sonst ist jede Diskussion um neue Arbeitszeitmodelle, flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen auch selbstbestimmt entscheiden am Tag, wann sie sich um Kindererziehung kümmern und wann sie arbeiten. Das ist ja alles mit dem deutschen Arbeitszeitgesetz, 8 Stunden maximal, ja, und so weiter nicht möglich.
Ja. Wir wollen ja, ja über Dokumentationspflichten reden. Weil das wäre ja jetzt, ja, das hat ja, ist ja genau so ein praktisches Beispiel. Kann man nicht ins Gesetz schreiben, die Auslegung, keine Dokumentationspflicht?
Die können Sie natürlich im Rahmen der Rechtsprechung ins Gesetz schreiben, nur die Frage ist, haben Sie eine politische Mehrheit dafür? Das ist der Unterschied eben zu einem Unternehmer, der eine Entscheidung trifft, die wird dann vollzogen. Ich brauche für jede Entscheidung eine Mehrheit in der Demokratie, das ist so. Und deswegen führe ich auch sehr intensive Debatten, beispielsweise über die Möglichkeit digitaler Arbeitsverträge. So. Und ich merke, es gibt Bewegungen, auch innerhalb meiner Koalition, dass man sagt, digitale Arbeitsverträge führen nicht zu weniger Arbeitnehmerschutz, weil sie in einem streitigen Gerichtsverfahren die gleiche Beweislast haben. Der Arbeitgeber ist beweislastpflichtig über die Bedingungen des Arbeitsvertrags, aber das ist Ausfluss auch von Demokratie und deswegen ist manchmal einiges auch mühsamer, wo man sagt, warum haut da jetzt nicht einen auf den Tisch und sagt, so machen wir es, ja, weil ich anderen, egal ob ich das vom Bundeskanzleramt aus mache oder aus dem Bundesjustizministerium, ich nicht andere überstimmen kann, sondern mit Argumenten dazu motivieren und antreiben muss, dass Entscheidungen kommen. Und deswegen ist Transparenz so wichtig. Das hört sich Verbände abfragen, das hört sich irgendwie so an, ja, da haben, die sich jetzt irgendwie selber beschäftigen, ein paar Monate. Aber dadurch, dass sie, wenn sie Lust haben, heute Abend einfach mal auf bundesjustizministerium.de gehen können und mal die Vorschläge, die sie spannend finden, mal lesen, was Ministerien dazu schreiben und dann idealerweise, wenn sie nicht einverstanden sind, mit ihrem Verband oder auch als Privatperson diese Häuser anschreiben, dann löst es einen bestimmten politischen Druck aus. Und das merke ich, dass eben Auffassungen von bestimmten Ministerien, die in dieser Runde saßen, so ein bisschen wie bei Loriot, für was habe ich denn 30 Jahre lang gekämpft, dass ihr jetzt diese Regel wieder streicht, aufgrund des Drucks, den die aus der Gesellschaft und Verbänden erfahren, sagen, okay, wir wollen jetzt nicht als die Verhinderer dastehen, weil das will auch keiner. Also Bürokratieabbauverhinderer will kein Ministerium sein und das führt zu ganz erstaunlichen Reaktionen bis in den Deutschen Bundestag hinein, wo dann SPD-Kolleginnen auf mich zukommen und sagen, sie hätten jetzt mal mit Unternehmen vor Ort geredet und das Lieferkettengesetz, das Deutsche, gelte doch nur für 1000 Mitarbeiter und die ganzen Mittelständler sagen, sie müssen jetzt die Formulare ausfüllen, das geht doch nicht. Sage ich, wunderbar, das sage ich schon seit vielen Jahren und jetzt überzeugen wir noch gemeinsam Hubertus Heil und dann können wir zumindest das Gesetz so machen, dass es nur die betrifft, für die es ursprünglich mal gedacht war. Und das zeigt, was in einer Demokratie auch Transparenz und Druck erreicht. Aber das ist ein mühsames Geschäft, sage ich auch.
Mein Name ist Walter Jäge und als Bürger und als Vorstandsmitglied der Zeppelin-Universitätsgesellschaft danke ich erstmal der Zeppelin-Uni für diese Reihe, die Sie immer wieder hier auf die Füße stellen. Und Herr Strasser, Ihnen Dankeschön, dass Sie heute hier sind. Ich könnte jetzt relativ viel sagen, aber das versuche ich zu vermeiden. Ich knüpfe an die beiden Vorredner mal an. Cannabisgesetz. Sie haben von überbordender Bürokratie gesprochen. Das Handelsblatt hat diese Tage von einem Bürokratiemonster gesprochen und jeder, der mit zu tun hat draußen, bringt im Grunde das, genau das Gleiche zum Ausdruck, nur Herr Lauterbach scheint das gänzlich anders zu sehen. Dann anknüpfend an die Ausführungen zum Thema Rentenversicherung und Antragstellungen. Ich gebe Ihnen mal den Hinweis, gucken Sie sich bitte mal das Formular. Das ist nur ein Formular, also elektronisch geht das nicht. Zum Thema Bürgergeld, ich betreue ehrenamtlich einen Menschen, der Bürgergeld bezieht. Wie dieser Mensch selber diesen Antrag ausfüllen soll, das müssen Sie mir bitte erklären. Ja, das ist schlicht nicht möglich. Ja, also Bürokratie hoch drei und zwar in einer gigantischen Form. Dann, Sie sind von der FDP, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Steuervereinfachung. Ich sage nur, gucken Sie sich bitte mal den ausufernden Umfang an steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Gehaltszahlung an. Da wäre ein Bürokratieabbau unendlich möglich, ja, indem man ein einfaches, vernünftiges Steuergesetz macht. Und schlussendlich, wir waren auf relativ hoher Flughöhe unterwegs. Ich komme mal auf die Kommune Friedrichshafen zurück. Die integrierte Stadtentwicklung, das sagt dem einen oder anderen etwas, integriertes Stadtentwicklungskonzept, das vor ein paar Jahren hier in Friedrichshafen war. Man hat da jetzt dieser Tage, ich muss jetzt meinen Zettel zur Hand nehmen, eine Halbzeitbefragung durchgeführt. Man hat 5000 Personen angeschrieben, davon haben ca. 1000 geantwortet, also 20%. Und dann, jetzt halten Sie sich fest, hat die Stadt Friedrichshafen, die ist durch ein externes Gutachten aus, also irgendeine Institution auswerten lassen. Diese Institution hat dann ein Ergebnisprotokoll produziert mit wie vielen Seiten? 255 Seiten. Und hat noch jede Menge andere Dokumente verfasst, die Tage im Ausschuss waren. Sie waren wahrscheinlich dabei, Frau Lamparski. Ein Irrsinn, ein bürokratischer Irrsinn, der Geld kostet ohne Ende. Ja? Und damit soll es gut sein. Vielleicht haben Sie zum einen oder anderen Gedanken ein Wort dazu. Dankeschön.
Gut, fangen wir mal beim Cannabisgesetz an. Ich weiß jetzt nicht konkret, was Sie da mit bürokratischer Belastung meinen. Ganz oft wird natürlich adressiert die Vollstreckungsaussetzung für Strafen, die jetzt reine Konsumdelikte, die ergangen sind, die jetzt ja perspektivisch nicht mehr strafbar sind, wo der Staat sagen muss, okay, da setze ich die Vollstreckung aus und rechne das bei Bestandsstrafen raus. So. Das ist natürlich eine Grundfrage des Rechtsstaats. Kann ich Dinge bestrafen, die in wenigen Wochen nicht mehr strafbar sind und Leute sozusagen der Freiheit entziehen, indem ich sie einsperre, oder kann ich das nicht tun? So, das ist eine Mehrbelastung der Justiz, ja, aber die ja nicht dauerhaft ist, sondern die für diesen Rahmen der Vollstreckung angeht. Ist das Bürokratie? Finde ich schwer zu sagen, weil es um Grundrechte von Menschen geht. Also Leute einzusperren, nur weil sie sozusagen ein paar Wochen zu früh erwischt wurden für Dinge, die nicht mehr strafbar sein werden, finde ich in einem Rechtsstaat schwierig. Und die anderen Regeln, die da drin stehen, sind ja zum einen geschuldet auch völkerrechtlichen Verpflichtungen, europäischen Verträgen, wo ich nicht so einfach rauskomme. So wie es die Niederlande macht, wollten wir es bewusst nicht machen, weil das niederländische Modell, nämlich einfach nicht mehr zu verfolgen, also es ist weiterhin eine Straftat, ja dazu geführt hat, dass es ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität war, was die Beschaffung von Cannabis angeht. So. Und auf der anderen Seite hatten wir zu Recht ja auch die Befürchtungen aus der Gesellschaft, was machen wir mit Jugendschutz, mit Kinderschutz, mit sozusagen Schulen. Also sie werden, wenn sie Jugendschutz organisieren wollen, das nicht ganz ohne Regeln hinkriegen. Und es wird nicht immer der unbürokratischste Weg sein. Von dem her würde ich jetzt das Cannabis-Gesetz jetzt nicht als sozusagen das Musterbeispiel von Bürokratieaufbau einfallen. Da fallen mir andere Gesetze ein, die, ich weiß, dass das manche Verbände schreiben, aber nicht was Verbände schreiben, ist grundsätzlich richtig. Ich kann da politisch auch eine andere Meinung zu haben, eine andere Einschätzung. Fallen mir andere Gesetze ein. Dann der zweite Punkt, helfen Sie mir noch mal kurz weiter, den Sie... Bürgergeld, ja. Ja, das ist eine Auswirkung dafür, das ist ein gutes Beispiel. Dieses Formular ist ja nicht im Deutschen Bundestag beschlossen worden, sondern Sie haben bestimmte Anspruchsvoraussetzungen, die Sie definieren, sozusagen die und die Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, um zum Bezug von Bürgergeld berechtigt zu sein. So, das kann der Deutsche Bundestag im Rahmen seiner Gesetzgebung beschließen und da kann er mehr Voraussetzungen oder weniger Voraussetzungen einführen, da sind wir als Gesetzgeber frei. Nur das konkrete Verwaltungsformular, das in der Behörde erarbeitet wird, um zu prüfen, ist der Antragsteller anspruchsberechtigt, das entscheide ja nicht ich im Deutschen Bundestag, sondern das ist auch ermessen der Verwaltungsbehörde. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. In Baden-Württemberg ist es so, dass Jobcenter bestimmte Formulare nicht akzeptieren, weil das falsche Landkreislogo drauf ist. Ist eins zu eins das gleiche Formular, aber die sagen, es ist nicht von unserem Landkreis. Ja? Also da wird es dann manchmal sehr auch kleinteilig. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir vorher waren, was für ein Grad von Verhältnismäßigkeit übe ich als Verwaltungsbehörde aus? Ja? Dieses flapsige, ich lasse mal fünf gerade sein, heißt, ist ja keine Aufforderung an die Verwaltungsbehörde zu sagen, haltet euch nicht an Recht und Gesetz, aber wie gestalte ich diesen Rechtsrahmen, den ich habe, konkret aus? Das ist wieder die Frage von guter Verwaltung, wie führe ich eine entsprechende Verwaltung? Und der letzte Punkt mit dem integrierten Stadtmanagement. Bitte? Ja, also ich meine, auch das ist wieder ein gutes Beispiel dafür. Ich sage mal so, es gab 2009 eine Koalition, die in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben hat, wir wollen einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz, um diesen ganzen Unsinn zu beenden. Herr Schäuble als Finanzminister war aufgefordert, eine entsprechende Kommission einzusetzen, die diesen Gesetzentwurf erarbeitet. Das Problem war nur, Herr Schäuble hat nie diese Kommission einberufen. Warum? Weil er eigentlich das nicht wollte. So, und an den politischen Mehrheiten hat sich seitdem nichts verändert. Ich persönlich oder meine Partei hält einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz weiterhin für sinnvoll. Nur wenn alle anderen das nicht wollen und die FDP 11,5% hat, zumindest aktuell im Deutschen Bundestag, muss ich Ihnen nicht erklären, warum das nicht kommen wird, bestimmte Steuergestaltungsmodelle. Wir werden uns aber sehr akut beispielsweise über die Unternehmenssteuern unterhalten müssen. Das ist ein Wohlstandsvernichter, wenn das so bleibt, weil Arbeitsplätze abwandern. So, da wird es konkrete Vorschläge noch in diesem Monat geben, seitens unserer Fraktion. Also lassen Sie sich überraschen. Und vielleicht schreiben Sie mir dann eine E-Mail, ob das so in Ihrem Sinne ist, was die einfache Steuergestaltung angeht. Zu dem Stadtmarketingkonzept kann ich wenig sagen. Das ist natürlich eine kommunale Entscheidung, ob man das macht und wie man das macht. Ich kenne das aus eigener Anschauung aus meinem Gemeinderat. Auch da Thema Baurecht. Kommunen haben auch Freiheiten. Wir haben bewusst gesagt, bei uns, bei einem neuen Baugebiet, wir machen in dem Bebauungsplan nur das absolut Notwendige, was gesetzgeberisch vorgeschrieben ist und geben den Bauherren größtmögliche Freiheiten in Gestaltung ihrer Wohngebäude. Das müssen sie auch aushalten als Bürgerschaft, weil Geschmack höchst unterschiedlich ist. Und ich habe erlebt, dass manche Anwohner nicht so begeistert waren, dass in diesem Baugebiet einer sein Haus mit blauen Dachziegeln und einem riesen Anker auf dem Gebäude gemacht hat. So. Aber wenn sie rauskommen wollen aus dieser Befreiungsspirale, dann kommt einer mit einer Idee und sagt, hier will ich Befreiung vom Bebauungsplan, da will ich Befreiung vom Bebauungsplan, ist auch eine Art von Bürokratie und Willkür. Dann müssen sie den Mut haben als Gemeinderat, so etwas auch dann zu vertreten gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern. Und das haben wir gemacht. Deswegen werbe ich auch so ein bisschen um Mut in den Strukturen, wo man direkt auch was machen kann, um weniger Bürokratie zu produzieren. Jetzt mal als positives Beispiel.
So, eine noch die beiden Fragen und dann müssen wir auf die Uhr schauen.
Ich heiße Kessler, Roman Kessler. Wir haben jetzt verschiedene Aspekte des Bürokratieabbaus beleuchtet, aber mir fehlt noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Die IHK Bodensee-Oberschwaben rechnet im Hinblick auf den demografischen Wandel bis 2030 mit einer Veränderung der Erwerbstätigkeit von knapp 18%. Wir haben in Baden-Württemberg von den 4,4 Millionen Erwerbstätigen etwa 700.000 Mitarbeitern beim Land und bei den Kommunen. Und jetzt glaube ich, dass dieser demografische Wandel natürlich in erster Linie die öffentliche Verwaltung trifft. Und daraus entsteht ein Druck, Verwaltungshandeln effizienter zu gestalten. Und das ist nicht nur ein Problem der Regelungen, sondern das ist auch ein Problem der Führung.
Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, den Sie noch ansprechen. Nämlich die Frage, wie gehen wir mit weniger Personal um, ganz allgemein, aber in dem Fall, was ja die öffentliche Verwaltung angeht. Es ist bezeichnend, dass der Baden-Württembergische Gemeindetag eine Resolution gestartet hat an die Politik, zu sagen, wir können die Aufgaben, die ihr im Bundestag und im Landtag entscheidet, nicht mehr umsetzen. Das ist ja auch für einen Rechtsstaat inakzeptabel, dass der Gesetzgeber Gesetze beschließt, wo die Verwaltung schon sagt, das ist schön, dass ihr das beschließt, aber wir haben nicht das Personal, das umzusetzen. Und jetzt gibt es jetzt, deswegen habe ich auch den Baden-Württembergischen Gemeindetag direkt in die zweite Sitzung eingeladen, weil ich wollte, dass die 16 Bundesministerien das mal hören, was die Verwaltung sagt, vor Ort. So. Und jetzt gibt es zwei Wege, wie ich darauf reagieren kann. Wenn der Hilferuf kommt, zu wenig Personal, um die Aufgaben zu bewältigen. Die eine Denkrichtung sagt, ja, dann stellen wir halt mehr Personal ein, um die Aufgaben zu bewältigen. Das ist das Problem, manches Personal finden Sie nicht, Sie machen schön neue Stellen, aber da sitzt gar niemand drauf, dann haben Sie zwar die Stelle, aber niemand, der da arbeitet. Aber selbst wenn Sie jemand haben, ist die Erfahrung der letzten Jahre ja eher so, dass das nicht das Problem löst, sondern dass Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ja sehr genau ihren Job machen wollen, sich sozusagen das Personal auch die Aufgaben sucht. Und dass es einen Kreislauf nach oben gibt, also vor Ort denkt man, das wird immer krasser an auch Kontrolle vor Ort und an neuen Aufgaben, die sich auch für manche Verwaltungen dann überlegt, wie sie Recht anwenden und umsetzen kann, um dann wieder zu sagen, wir kriegen das aber mit unserem Manpower nicht hin. Und deswegen glaube ich, in einer Zeit, wo wir schwer auch qualifiziertes Personal noch finden, muss der Lösungsweg der andere sein, nämlich konsequente Aufgabenkritik. Was ist Aufgabe des Staates, damit er die im Kern erfüllen kann? Weil das ist ja, wenn wir ehrlich zu uns selber sind als Bürger, das ist doch die Erwartung, dass die Schulen funktionieren, dass die öffentliche Sicherheit funktioniert, dass die Infrastruktur da ist. Das ist keine Aufgabe eines demokratischen Rechtsstaats, aber nicht sich in jeden kleinsten Lebensbereich einzumischen. Deswegen ist die, darf gar nicht klatschen, ja. Deswegen ist die Frage der Deregulierung eine, aber auch die Nutzung beispielsweise von neuen Methoden wie künstlicher Intelligenz. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Wir haben im Bundestag noch im Sommer beispielsweise ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, weil wir das als Beitrag haben wollen, dass wir diesen Arbeitskräftemangel beschließen. Wir haben die Rechtsgrundlagen geschaffen. Nur das Entscheidende ist ja jetzt, dass die Menschen auch Visa bekommen, um hier arbeiten zu können. Und wenn ich manche deutsche Botschaften, Konsulate ansehe, wo die Leute, die wir haben wollen, auf die wir angewiesen sind, teilweise Jahre auf Visa warten, dann suchen die sich einfach ein anderes Land. Weil anders als manche in Deutschland denken, will nicht die ganze Welt nach Deutschland. Wir stehen in einem Wettbewerb nicht nur um hochqualifizierte Fachkräfte, sondern auch um Arbeitskräfte, die auf unserem Arbeitsmarkt tätig werden. Und deswegen haben wir jetzt ganz konkret Maßnahmen veranlasst, die dazu führen, dass bis zum Jahr 2025 diese Visa-Erteilung in den deutschen Botschaften und Konsulaten elektronisch, digital, automatisiert abläuft, weil sie das mit keinem Personal der Welt ansonsten in den Griff bekommen. Und das ein gutes Beispiel ist, wo ich ja standardisierte Vorgänge habe. Ja, nein, trifft die Voraussetzung zu, um dann Visa zu erteilen, damit tatsächlich die Regelungen, die ich aus guten Gründen im Deutschen Bundestag beschlossen habe, auch mit Leben erfüllt werden, also die Leute tatsächlich auch hierher kommen, die wir so notwendig brauchen. Deswegen sind aus meiner Sicht die zwei entscheidenden Punkte Aufgabenkritik und die Nutzung von digitalen Hilfsmitteln, um die Verwaltung auch zu entlasten bei anderen Aufgaben. Das ist das, ja. Auch das sage ich Ihnen, ein ganz heikles Thema in Ravensburg. Auch die Abschaffung der unechten Teilauswahl. Nur, wo ich noch ein bisschen sensibilisieren möchte, ist, dass aufgrund des föderalen Systems der ganze Verwaltungsbereich ich als Bund gar nicht regeln kann. Also ich bin natürlich in Gesprächen mit den Ländern und ermuntere die, diesen Schatz zu heben. Aber das ist in gewisser Weise wieder der Nachteil des Föderalismus. Die können sich das anhören, aber wenn wie in Baden-Württemberg die Konsequenz von Vorschlägen des Normenkontrollrats ist, dass die Landesregierung einfach den Normenkontrollrat abschafft beim Bürokratieabbau, das ist manchmal etwas mühsam, sage ich es mal so vorsichtig, da auch über die Bande für Verbesserungen zu sorgen, auch was Verwaltungsstrukturen angeht. Also ob in Ravensburg die Ortschaft Schmalek noch existiert, ist eine Entscheidung des Gemeinderats von Ravensburg und ich kann mir schon vorstellen, wie die Entscheidung ausgeht.
Ich wollte mal ganz gerne zu dem Anfang Ihres Vortrags zurückkommen. Hier, ja. Da haben Sie gesagt, Sie haben jetzt irgendwie, wenn ich das zusammenrechne, 2 Milliarden oder so eingespart durch oder 3. Was ist denn die Idee in einer full-blown Reduktion der ganzen Verwaltungsaktionen oder Bürokratie, wie viel man pro Jahr einspart? Wenn Sie sozusagen am Ende Ihres ganzen Prozesses sind.
Also das Ziel ist natürlich, auch beim Erfüllungsaufwand, den möglichst auf einen Allzeittief zu drücken. Beim Erfüllungsaufwand, das ist ja, hatte ich vorhin erklärt, diese kostenmäßige Betrachtung, der Bürokratiekostenindex, das ist eine andere Messnummer, das betrifft die Berichts- und Informationspflichten, also nicht komplett den kompletten bürokratischen Aufwand, der ist schon auf dem Allzeittief und wir wollen natürlich auch nochmal mit dem Erfüllungsaufwand, der jährlich anfällt, die 3 Milliarden sind sozusagen jährliche Einsparung, da nochmal deutlich runter. Das Vergaberecht kommt ja, das ist eine Riesenbaustelle, das kann man jetzt noch nicht beziffern, weil mir im Detail die Vorschläge, die das Wirtschaftsministerium machen wird, gesagt wurde mal Ende März ist es wohl soweit, dass es öffentlich vorgestellt werden kann, ich das nicht beziffern kann. Im Gesundheitsbereich wird auch noch etwas kommen, das wurde vorhin ja dort oben angesprochen, beispielsweise Pflegepersonal, dass man, ist ja ein Vorschlag, nicht jedes Mal dokumentieren muss, sozusagen, was alles gemacht worden ist, sondern Abweichungen vom normalen Pflegeprozess dokumentieren muss, weil auf die kommt es ja an, auf Unregelmäßigkeiten, würde auch einen enormen Entlastungswirkung haben. Das ist unser gemeinsames Ziel, auch mit dem Erfüllungsaufwand insgesamt nochmal deutlich nach unten zu kommen. Also wir haben da noch einige Projekte am Start, wo ich zumindest Zusagen vom Ministerium habe, dass da geliefert wird. Und mein Job ist ja, das sozusagen als Wächter auch zu kontrollieren und nachzuhalten. Ich möchte noch ein ganz kurzes Beispiel methodisch bringen, was wir geändert haben. Nachdem ich diese dankbare Aufgabe übertragen bekommen habe, habe ich, nachdem ich den Namen meines Vorgängers gegoogelt habe, weil mir da nicht bewusst war, mich mal erkundigt, wie oft hat sich denn dieser Staatssekretärsausschuss tatsächlich getroffen in der letzten Wahlperiode. In 4 Jahren 4-mal 2 Stunden zu einem erweiterten Mittagessen mit Impulsdialog. So kann ich nicht Bürokratieabbau machen. Wir treffen uns mindestens alle 12 Wochen in dieser Runde, wo ich Aufgaben nachhalte. Das ist ein bisschen wie eine Schule, wo ich frage, was hat das Ministerium gemacht, was hat das Ministerium gemacht, was hat das Ministerium gemacht. Heute Morgen hatten wir außer der Norm nochmal einen Ausschuss, weil wir schon die nächsten Vorschläge sprechen. Also Sie müssen als Antreiber auch der Häuser wirken und es rechtfertigen, dass es weitergeht. Ich habe diese Zusagen in weiteren Bereichen, dass da Dinge kommen und jetzt kommt es halt darauf an, was konkret im Gesetz steht. Deswegen kann ich Ihnen keine konkrete Zahl nennen, wo wird das sozusagen in 1,5 Jahren sich bewegen. Aber am Horizont sind schon neue Projekte mit einer wahrscheinlich deutlich nochmal Entlastungswirkung rein. So. Ich habe immer das Risiko des Scheiterns. Ich bin da in gewisser Weise wie ein Unternehmen. Ich kann jetzt natürlich sagen, es hat noch nie funktioniert, Bürokratieabbau. Ich stehe das jetzt irgendwie noch 1,5 Jahre durch und hoffe, dass dann der Kelch an jemand anders geht. Das ist nicht mein persönlicher Antrieb. Ich will was erreichen, ich bin dabei abhängig von anderen, ich kann scheitern. Aber ich sehe schon, erste Erfolge sind messbar und das motiviert mich eher noch weiterzumachen, dass wir tatsächlich vielleicht mal in 1,5 Jahren hier an einen Punkt kommen, wo die Leute zu mir sagen, Herr Strasser, jetzt ist nicht alles ideal, aber schon ein bisschen haben wir schon was gespürt im Vergleich zu früheren Zeiten. Das wäre mein persönlicher Erfolg, wenn ich sagen kann, okay, es ist auch an der Basis hier ankommen, dass die Leute sagen, wir spüren zumindest ein bisschen was in unserem Alltag, was sich verbessert hat an Bürokratie und nicht der Eindruck bleibt, es wird immer nur noch furchtbarer und nur noch mehr. Das ist mein persönlicher Erfolgsmaßstab.
Gut, Benny. Ein ehrliches Schlusswort. Weil wir haben jetzt, es ist ja eine Bürger-Uni, also wie so ein Vorlesungsformat, und da ist jetzt ein bisschen überzogen worden. Das ist für eine Vorlesung eher ungewöhnlich, dass das passiert. Insofern vielen Dank.
Die Ersten haben auch schon den Saal verlassen, das war auch wie früher in Konstanz.
Ja, wie bei meinen Vorlesungen in der Tat, ja. Also, vielen Dank für diesen sehr interessanten Abend und für die interessanten Einblicke. Ich kann nur sagen, ich wünsche dir viel Erfolg, und ich freue mich auch, dass du die Aufgabe nicht in der Weise annimmst, dass du sagst, ducke mich jetzt mal 4 Jahre weg und hoffe, dass ich dann bleibenden schlechten Eindruck hinterlassen habe und dann was anderes machen darf. Also nicht vielen Dank dafür. Und ich habe hier auch ein kleines Präsent, was die Menschen, die hier immer herkommen, mitnehmen müssen, also können jedenfalls. Und zwar ist das, wie sich das gehört, für unsere mitteleuropäischen Breiten ein Wein von der Zeppelin-Universität. Ich weiß nicht, wie gut der ist. Und hier ein hervorragendes Schokoladen-Zeppelin. Vielen Dank. Da kannst du dir ein bisschen, wie das sich gehört. Ich glaube, Helmut Kohl hat zu Herrn Wüst gesagt, habe ich gestern gehört, müsste mehr dick werden, damit die Leute Vertrauen hätten. Da kannst du ja schon mal mit anfangen.
Wunderbar, danke schön.
Ja, Ihnen vielen Dank, dass Sie hier waren und teilgenommen haben an dieser Bürgeruni. Und ich hoffe, dass diese Veranstaltungen auch weiterhin so gut besucht werden. Kommen Sie gut nach Hause. Draußen ist, glaube ich, noch eine Gelegenheit, irgendwie etwas zu sich zu nehmen. Falls Sie hier bleiben wollen, im Gespräch bleiben wollen, sind Sie gerne herzlich willkommen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ja, ich sage immer zum Abschluss meiner Vorlesung ein schönes Wochenende, das wünsche ich Ihnen jetzt auch.
'Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.